Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Alles Gesagte sind nur eigene Meinungen oder Erfahrungsberichte.
Das ist fast schon wieder eine Red Flag in der Hinsicht, weil ich merke, okay, die haben mehr Zertifikate gemacht als Projekte.
Zu viel Freizeit oder was? Ja.
Das wäre doch eine geile Idee, Matchmaking AI. Ja. Haben wir schon die drei Gründe hier im Raum.
Ja, lass mal die Folge löschen, dass keiner so und dann fangen wir an, entwickelt.
Das ist eigentlich cool.
Ich habe einen Mainframe-Entwickler gesucht.
Das hast du den aus der Rente zurückgeholt oder was hast du gemacht?
Das ist das Thema. Der Kunde hat halt auch gesagt, dass er natürlich jemanden braucht, der vielleicht frischen Wind in die Abteilung bringen kann.
Nee, ich date keine andere oder so.
Ich kenne es nur so, wie es jetzt ist. Ich freue mich auf die goldenen Zeiten, von denen ihr immer redet.
Das war kein Recruit, das war Escort, das war ein anderer Service.
Das ist auch eine Dienstleistung. Das
ist auch eine Dienstleistung. Dann habe ich einmal einen Tag angefangen irgendwo und dann wurde das Projekt, einen Tag später wurde es eingestampft und ja, Vertrag kommt noch und so, fangen wir schon mal an und so. Tag, tack, zwei Calls, drei Calls und dann bist du vielleicht schon geplaced oder so. Ne?
Zwei kleine Nerds.
Willkommen, willkommen zu einer neuen Folge von
den drei kleinen Nerds.
Wow, jetzt wird es richtig verwirrend.
Denn wir haben heute zum ersten Mal einen Gast an Bord. Herzlich willkommen, Patrick Lippe von der SkipSearch GmbH, einer Recruiting-Firma hier in Frankfurt. Und
welcome,
Sebastian
welcome.
Sind auch wieder dabei.
Genau, welcome, welcome.
Vielen Dank.
Unser allererster Gast, der Druck ist hoch. Patrick, bei dir? Die Leute erwarten jetzt einiges.
Ich denke bei uns allen.
Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Die Last ist verteilt.
Hast schon recht, gibt es auch an uns weiter, genau.
Wir haben weitergemacht mit unserer Tradition am Anfang. Das heißt, wir haben jetzt hier so drei Getränke. Der Gast darf anfangen. Du kriegst den magischen Öffner. Und du darfst, was hast du da?
Ich habe einen Brewdog Punk IPA. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Pavlos hat ausgesucht.
Ja, aber selbst schuld, weil
passt ja auch zu deinem Outfit voll heute Punk auf jeden Fall.
Ja. Und vor allem, ihr seid ja selbst schuld. Also ihr schickt mich los. Ich trinke kein Biere oder Bier und ich habe einfach nach Farbe gekauft. Also du trinkst eine blaue Flasche, Sebastian trinkt eine gelbe Flasche.
Ich trinke auch einen Brewdog Wingman Pale Ale. Ich bin ja generell nicht so ein Fan von so hopfigen Bieren, deswegen. Ist jetzt für mich heute nicht so richtig was dabei gewesen, aber bevor ich das, was hast du noch gekauft? Ein alkoholfreie Radler nehme, da nehme ich dann doch lieber das.
Also, mach ruhig auf, ihr könnt ruhig aufmachen. Ich mache jetzt hier auch mal
das
meine.
Muss man schon auch hören.
Ich mache Fanta Peach auf, also es ist richtig exotisch. Hatte ich das nicht schon mal gehabt?
Nee, du hattest irgendeinen anderen Peach-Eistee letztes Mal oder vorletztes Mal.
Dann Cheers auf Patrick.
Prost. Vielen Dank für die Ehre, dabei zu sein.
Danke, dass du hier bist.
Cheers.
Ja. Boah, das schmeckt ja fast wie Limonade.
Okay, und bei dir?
Mega.
Echt?
Ja.
Also ihr müsst wissen, ich habe hier so ein, wie heißt es, Brew?
Du bist halt direkt in die Craft-Bier-Ecke gegangen, wo jede Flasche wahrscheinlich irgendwie 7,75 Euro kostet.
Ja, so viel nicht, aber ging schon auf jeden Fall hoch, die Preise. Aber für unseren Gast ist hier nichts zu schade.
Also ja, absolut.
Das Beste,
da wird dir richtig tief in die Tasche gegriffen.
Vielen Dank.
Und ich habe hier, ich habe auch schon, wie gesagt, ich habe beide Biere gekauft und habe sie nach Farbe gekauft. Der Rest war mir egal. Und ich habe jetzt das Bier dem Patrick vorgestellt als Brewdog Pink IPA, aber das heißt IPA.
Punk vor allem, nicht Pink.
Achso, Punk, ja, sorry. Ihr seht schon, also schick mich lieber nicht los zum Bier kaufen, aber für Patrick hat es gepasst. Für dich, Sebastian? Du
willst, ja, ist nicht so
gut,
mein Favorite, aber jetzt muss rein, was soll's.
Ja, du bist halt was Besseres gewohnt. Das
nee, überhaupt nicht. Halt, ist ja kein schlechtes Bier, aber so, ach ja, das besprechen wir dann nachher
heute
beim Essen.
Ja, alles cool.
Ich bin nicht so für diese hopfigen Biere zu haben, das ist alles, aber das, also. Da rede ich ja jetzt auch in Begriffen, mit denen du gar nichts anfangen
kannst. Ich kann mit wirklich null mit anfangen. Ja. Also, keine Ahnung.
Ist mir zu süß.
Okay, ja, damit kann ich mehr anfangen. Warum sind wir eigentlich hier? Was machen wir heute eigentlich?
Ja, wir haben ja vor 2 Wochen schon mal so ein bisschen das ganze Thema Recruiting, wie finde ich ein Projekt und so weiter, eingeleitet mit unseren persönlichen Erfahrungen aus IT-Freelancer-Sicht, was wir so erlebt haben und was wir so für Tipps geben können für die Projektsuche. Und wir haben jetzt gedacht, wir nutzen heute mal die Chance, dass wir Patrick da haben und unterziehen so das, was wir letztes Mal gesagt haben, so ein bisschen im Reality-Check und sprechen einfach mal mit jemandem, der sich nun wirklich auskennt in diesem Thema. Denn was machst du beruflich?
Ich bin im 360-Grad-Recruiting tätig und da mache ich...
360-Grad-Recruiting, oh krass.
Genau, das ist
so eine Begrifflichkeit. Den Begriff musst du schon nochmal erklären, glaube
ich. 360 Grad setze ich so zusammen, dass ich einmal 180 Grad auf der Kundenseite unterwegs bin, also das Account-Management mache, und auf der anderen Seite auch 180 Grad, die anderen 180 Grad, dann die Kandidaten auch suche gleich. Also ich akquiriere neue Kunden und auch damit dann Projekte und Stellen. Und auf derselben Seite suche ich aber auch die Berater für diese
Projekte. Verstehe. Okay. Und das heißt, es gibt auch Leute, die sich dann nur um die Kundenseite kümmern oder Leute, die sich nur um die Kandidatenseite kümmern? Richtig. Oder ist das ein Modell, was jetzt eh gerade am Auslaufen ist und es gibt eigentlich nur noch 360-Grad-Recruiter heute?
Nee, das kommt so ein bisschen auf die Strategie von dem Unternehmen eigentlich an. Also wir haben auch zum Beispiel ein paar Recruiter bei uns im Haus, die dann wirklich nur Recruiting machen.
Ja.
Aber der Rest sind bei uns dann eigentlich die 360-Grad.
Das heißt, sie kriegen dann die Anforderungen von anderen Kollegen rein und machen sich dann nur auf Kandidatensuche.
Genau, richtig. Okay.
Was liegt dir mehr? Wo fühlst du dich besser? Wo du sagst, okay, ich habe hier mehr Ergebnisse oder fühlst du dich mehr zu Hause? Hm. Beim Kunden oder bei den Freelancern? Oder muss ja nicht nur Freelancer sein, kann ja auch Festangestellte sein.
Ehrlich gesagt beim 360-Grad-Recruiting.
Okay.
Du willst jetzt keinen vor den Kopf stoßen, ne?
Nee, weil du da ein bisschen die Abwechslung hast.
Genau, und ich mag es auch wirklich am Ende des Tages mit dem Kunden zu sprechen, da den Kundenkontakt zu haben und gleichzeitig aber auch zu wissen, okay, ich finde jetzt die richtige Person und die dann auch zu liefern beim Kunden, das gibt mir eigentlich die meiste, so das meiste von dem Job, die Sinnhaftigkeit auch, dass ich wirklich den ganzen Lifecycle betreuen kann.
Ist es so, dass du dann exklusiv bist? Also wenn du jetzt mit dem Kunden redest, dann suchst auch nur du die Kandidaten für dieses spezielle Projekt und bist da exklusiv dann auf dem Thema drauf? Oder mischen dann da noch andere Kollegen von dir mit, die dann auch gleichzeitig für dasselbe Projekt auf Suche gehen, obwohl sie den Kunden nicht betreuen?
Nee, das ist meistens dann so, dass primär ich den Kunden betreue und ich gebe dann aber manchmal Projekte ab, weil ich selber halt den Workload gar nicht mehr schaffen kann. Und das ist dann eigentlich ganz fair auch geregelt. Da teilt man sich dann sozusagen einfach die Stelle auf und sagt, hier, ich unterstütze dich bei der Stelle, bei der Position im Recruiting jetzt und ich übernehme dann weiterhin das Account Management.
Mhm. Okay, und gibt es aber auch Positionen, die an alle ausgeschrieben werden oder habt ihr nur manchmal, wahrscheinlich habt ihr auch exklusive Deals mit ein paar Kunden, aber manchmal rennt man ja auch dann, keine Ahnung, im Rennen mit der Konkurrenz, dann wie läuft es dann ab?
Ja, also die Exklusivität ist immer so ein Ding, wonach man natürlich strebt, was eine echt schöne Sache ist, wenn man sowas gewinnt beim Kunden, aber in den meisten Fällen ist es vor allem auch im Freelancing jetzt so, wenn wir speziell darauf eingehen, da ist es sowieso so, dass man meistens die Konkurrenz mit dabei hat.
Und was sind so die Key-Faktoren, die entscheidend sind im Rennen mit der Konkurrenz? Also was sind die Sachen, die du dann, musst jetzt nicht deine Secret Sauce hier auspacken, das meine ich nicht, aber was sind einfach so die Sachen vielleicht davor oder mittendrin oder die Beziehung mit dem Kunden oder so, dass du dann halt gegenüber der Konkurrenz dann gewinnst?
Ja, also im Generellen, du hast ja schon so ein paar Punkte angesprochen, aber ich würde sagen, im Allgemeinen, die Kundenbeziehung macht schon das meiste aus. Also wie du mit dem Kunden, auf welchem Level du einfach bist. Bist du noch in einer sehr distanten Beziehung im Allgemeinen oder bist du sehr close, dass du zum Beispiel dich regelmäßig mit ihm privat triffst, beziehungsweise muss ja nicht mal privat sein, aber dass du dich einfach regelmäßig mit dem Kunden triffst und vielleicht auch schon auf einer sehr persönlichen Ebene mit dem Kunden unterwegs bist. Im Allgemeinen gewinnst du aber die Projekte dann jetzt zum Beispiel auch bei großen Kunden, die zum Beispiel auch über Plattformen das Ganze laufen haben. Da gewinnst du über Schnelligkeit und über Qualität. Okay.
Und kriegt ihr das dann mit, dass jetzt ein neues Projekt da ist? Oder müsst ihr, sagt das euch der Kunde oder gibt es eine, also ich sag mal, für mich jetzt, ich als Freelancer gehe auf Freelancer Map. Gibt es so eine Art Projektbörse auch für euch? Gibt es da so ein Portal? Woher kriegt ihr mit, dass es ein neues Projekt gibt?
Das wäre schön, wenn es das geben würde, aber ich glaube, dann wäre der Markt auch für uns viel, viel schwieriger, beziehungsweise Ich würde mal so sagen, dass es dann eigentlich unsere Position dann auch so ein bisschen obsolet machen würde, so langsam.
Okay.
Im Allgemeinen finde ich, dass du generierst diese neuen Projekte zum Beispiel über, du siehst auf LinkedIn, dass ein Projekt ausgeschrieben wurde.
Okay.
Du weißt, dass zum Beispiel ein Kunde durch eine Referenz von einem Freiberufler oder einem Berater, einer Beraterin, weißt du sozusagen, dass der Kunde generell Freelancer einstellt.
Okay, verstehe.
Und dann musst du die einzelnen Ansprechpartner rausfinden. Also,
ja, gut.
Okay. Wer stellt davon ein? Ist es der Teamleiter oder ist es der Projektleiter? Ist es doch der CTO oder in kleineren Unternehmen sogar der CEO dann? Und sobald du die identifiziert hast, musst du halt auf die dann sozusagen die Ansprache machen und in die Akquise gehen.
Und das ist jetzt aber auch schon wichtiges, was heißt wichtig, ich weiß gar nicht, was wichtig ist, aber ein aktuelles Stichwort genannt, LinkedIn. Inwieweit ist das ein Tool, was du dann jeden Tag benutzt oder ist das gar nicht so relevant?
Also
oder wird das immer relevanter vielleicht auch?
Wird auf jeden Fall relevanter, beziehungsweise glaube ich, es war auch schon oder ist schon relevant. In der Regel, dass wir das auch natürlich über den LinkedIn Recruiter ziemlich viel nutzen, auch um Kandidaten, also neue Freiberufler, Festangestellte zu finden, die auf dem Markt gerade aktiv sind. Zusätzlich dazu gibt es aber natürlich die Jobs-Abteilung auch, wo wir auch konstant gucken, okay, ist ein neuer Job hochgeladen?
Okay.
Oder du siehst auch bei einem Ansprechpartner, den du vielleicht schon kennst, der hat jetzt einen neuen Job hochgeladen. Das war auch die Frage, die du vorhin gestellt hast.
Ah, okay, darüber erkennst du dann, es gibt eine neue Stelle, also einen neuen Job dann. Okay.
Genau, zu der Frage auch zurückzukommen, also es kommt sehr stark darauf an, wie gut ist deine Beziehung zum Kunden und was für eine vertragliche Konstellation hast du vielleicht auch.
Okay.
Hast du einen allgemeinen Rahmenvertrag, dann ist es sehr gut möglich, dass du gerade bei größeren Kunden über Plattformen läufst. Also es kann sowas sein wie SuccessFactors oder da gibt es auch diverse andere Plattformen noch, wo du dann halt direkt die Projekte auch ausgeschrieben bekommst, beziehungsweise die Stellen. Oder du hast einen direkten Draht, dann sprichst du die Leute an oder die kommen sogar auf dich zu und sagen dir dann einfach,
kannst du mir mal jemanden finden, ja.
Richtig.
Okay. Ich will jetzt nicht über die ganze Zeit löchern, aber es ist schon interessant, weil es jetzt einfach uns eine ganz andere Perspektive gibt. Also es ist jetzt einfach, wir haben euch jetzt irgendwie alles erzählt, wie toll die Welt funktioniert aus der Freelancer-Perspektive. Aber dank Patrick kriegen wir jetzt einfach Einblicke auch so von der anderen Seite her. Also wenn ich jetzt ein Projekt finden möchte, und dann rufe ich dich an und sage, hey Patrick, ich brauche jetzt ein Projekt. Wie gehst du vor? Was sind wichtige Faktoren für dich? Auf was guckst du? Was ist mit dem Lebenslauf? Gibt es da nochmal ein paar Tipps? Was sind da so die Entscheidungskriterien?
Genau, also in der Regel ist es schon mal ganz wichtig, dass wir bei uns heißt das ein Qualifizierungsgespräch führen, wo ich sozusagen erstmal dich von oben bis unten durchleuchten kann, dann auch deine Qualität prüfen kann, beziehungsweise Referenzen einholen kann, dass ich bei dir dann auch schon rausfinde, ist es, was er mir erzählt hat und was im Lebenslauf steht, denn wirklich auch...
Wie viel Zeit investierst du da so?
In der Regel dauert so ein Gespräch so zwischen 15 und 30 Minuten.
Okay.
Dann kommen halt noch die Nacharbeitung. Also so Sachen wie zum Beispiel bei einem Freiberufler musst du ja auch viele Sachen checken. Hat er eine Internetseite? Hat er einen öffentlichen Auftritt? Etc. pp. Da gibt es ja voll viele Aspekte, die man beachten muss. Und zusätzlich dazu die Referenzen dann noch prüfen. Das kann auch eine Weile dauern.
Ist das von Vorteil, eine Webseite zu haben? Ich habe keine.
Du hast keine, oder was?
Nein, vielleicht mache ich mal
eine. Soll ich dir mal eine
bauen? Vielleicht deswegen läuft es bei mir nicht. Okay, ich muss eine Webseite bauen. Ich baue mir Webseiten für andere, für die Kunden, aber nicht für mich selber. Ist das etwas, was... Also ich frage jetzt aus eigenem Interesse. Ich frage von Freund.
Ist es ein Ausschlusskriterium?
Also ich würde sagen, aus meiner Perspektive ist es das nicht. Wenn du einen generellen öffentlichen Auftritt hast, beziehungsweise präsent auf dem Markt und frei verfügbar bist, sodass jeder dich ansprechen könnte, theoretisch über Freelancer Map oder sonstiges, dann ist es nochmal was anderes. Aber im Allgemeinen, klar, es erhöht deine Reichweite.
Okay. Und
das, denke ich mal, hilft.
Okay. Also ich glaube, ich habe meine erste Webseite gemacht nach meinem zweiten Projekt erst.
Hast du auch eine Webseite?
Bei meinem Qualifizierungsgespräch damals mit Hayes hatte ich auf jeden Fall auch keine am Start.
Okay. Ja, jeder hat eine Webseite. Ich mache auch eine. Ich habe einen Podcast.
Also ich habe meine von damals, meine Freelancer-Webseite habe ich nicht mehr, aber wir haben jetzt natürlich eine für die GmbH. Ne?
Okay, gut. Ja, gut, klar, ist ja was anderes. Und gibst du dann auch mal, also schick dir jetzt mein CV und kann ich dann auch mal Feedback von dir einholen? So, sagst du, ey, komm, was ist denn das für ein Schrott-CV hier? Hier hast du mal eine Vorlage, bitte mal anpassen und dann kannst
mach
du
mich mal wieder, schön.
Mach mal schön.
Ja, was also, soll denn hier Times New Roman 12 die ganze Zeit?
Also Vorlagen gebe ich in der Regel seltener raus, einfach nur aus dem Grund, weil ich gebe dann ja eigentlich was vor, was auch von mir auskommt und es muss nicht unbedingt das sein, was der Kunde dann aussucht. Okay. Wenn ich den Kunden gut kenne und ich weiß, okay, der mag es sozusagen, wenn es gewiss in einer gewissen Formatierung ist, dann kann es schon mal sein, dass ich diese Anpassungen zum Beispiel als Empfehlung weitergebe.
Okay.
In der Regel ist es aber eher so, dass ich mir den CV angucke, beziehungsweise die Projektliste bei einem Freiberufler. Und dann sehe ich zum Beispiel, also so ein Kriterium zum Beispiel schon mal ist, wenn die Projektliste 40 oder 50 Seiten hat, dann wäre das erste Feedback, was ich gebe, meistens schon, okay, wir müssen die kürzen, weil kein Ansprechpartner auf der anderen Seite hat Zeit, sich generell schon diese CVs in der Tiefe anzugucken.
Ja.
Aber dann noch 40 Seiten durchzugucken, da geht das Relevante verloren.
Okay, verstehe. Und ist dir schon mal bei der Recherche keine Namen, keine nichts nennen, aber alles okay. Aber ist dir schon mal bei der Recherche irgendwie was, keine Ahnung, Skurriles aufgefallen oder hast gemerkt, er hat da 30 Projekte drin, aber die Firmen gibt es vielleicht gar nicht oder sowas, was er da stehen hatte oder wie weit gehst du da rein?
Mir ist vor allem schon mal aufgefallen, wo ich Referenzen eingeholt habe oder beziehungsweise der wollte mir keine Referenzen mitgeben, der Berater. Dann habe ich aber mal bei der Firma selbst angerufen und habe mal gefragt, wer da sozusagen das Projekt gesteuert hat. Und ich habe es dann auch geschafft, den Ansprechpartner rauszufinden. Ist ja in der Hinsicht mein Job dann auch.
Genau.
Leute zu finden.
Headhunting. Ja.
am Ende des Tages war es so, dass derjenige niemals in diesem Projekt war. Also
okay, das
Projekt gab es, aber er war nie in diesem Projekt. Vielleicht hat er das nur mitbekommen.
Ja.
Abgefahren.
Ja. Er hat mir davon gehört, beim Lunch oder so.
Aber jetzt mal ganz im Ernst. Also das muss doch jedem klar sein, wenn ich mich in so ein Gespräch reinsetze und ich werde nach Referenzen gefragt und dann sage ich, gebe ich nicht raus, dass das irgendwie komisch kommt oder dass das Verdacht schürt. Oder das muss doch eigentlich jedem klar sein, oder nicht?
Ja, gut. Der eine versucht es halt vielleicht, also, aber das war dann auch ein Dealbreaker wahrscheinlich für euch, oder?
Also, auf jeden Fall.
Also du sagst,
so eine, hey. Ja, aber dann gib doch die Telefonnummer von deinem Schwager an wenigstens, aber zu sagen, so, nö, gebe ich nicht raus, Referenzen, nö, gibt's nicht, das ist ja richtig dumm einfach, oder?
Naja, gut, in der Regel prüfen wir ja schon auch, wer ist dann diese Person, die er angegeben hat und wenn er irgendeine Telefonnummer angibt,
ja,
dann...
Ja, klar, aber...
Wird es auch wieder schwierig bei der beim Referenzencheck. Also wir gehen da generell auch nach so einem Ampelsystem vor, um so ein bisschen auch diese Scheinselbstständigkeiten komplett entgegenzuwirken.
Ja.
Und sobald da jemand dann irgendwie aufbinkt, also in dem Algorithmus, sage ich jetzt mal, dann haben wir da auch, dann nehmen wir Abstand von dem Berater.
Ja gut, okay, also das heißt, somit machst du, sag ich mal, so ein bisschen deine Checks, deine Deep Checks, guckst, ob alles fein ist und dann kommt es dann zu einer Vorstellung oder... Du stellst dann dem Kunden die Kandidaten vor, die du vorher ausgesucht oder nur einen Kandidaten oder wie läuft das?
Genau, also erstmal ist ja wichtig, du hast ja vorhin gesagt, du kommst jetzt als freier Berater auf mich zu und sagst, ich habe gerade kein Projekt oder ich suche nächster Zeit ein Projekt. Dann wäre erstmal die Frage, dass ich natürlich gucke, was sind deine Schwerpunkte? Ist es im CV auch so wiedergespiegelt? Also deckt sich das auf den beiden Seiten? Und im nächsten Schritt würde ich ja bei uns dann erstmal gucken, im System habe ich gerade eine Position, beziehungsweise bei meinen Kunden natürlich auch. Sollte da jetzt eine Position verfügbar sein, dann würde ich dir gleich mal gucken und checken, ob sich die Anforderungen decken mit dem, was du als Berater mitbringen kannst. Sollte das der Fall sein, dann würde ich in den nächsten Schritt gehen, dir diese ganze Sache vorstellen. Gegebenenfalls, wenn ich es darf, wenn keine NDA vorliegt, dir auch den Kunden verraten.
Okay.
Genau. Mhm. Und dann dich auch im nächsten Schritt direkt beim Kunden vorstellen.
Okay.
Und wenn du jetzt nichts akut hast in der Datenbank, dann parkst du die Leute einfach in den Pool und bist du dann automatisch alerted, wenn was Passendes kommt? Oder musst du die Person noch im Kopf haben und wissen, was die konnte und einfach so ein bisschen so ein Gefühl, ein Gespür, eine Antenne dafür entwickeln, so, oder?
Also ich sag's mal so, so nach einer Zeit merkt man sich, glaube ich, die Leute, also man merkt nach einer Weile relativ schnell, wenn man in dem Beruf ist, was ist ein gutes Profil und welche Berater können sozusagen auch wirklich liefern. Also ich will damit jetzt nicht einschätzen können, ob derjenige ein guter Softwareentwickler ist, aber einfach, ob ich denke, das ist ein gefragtes Profil auf dem Markt. Also sowas wie ein Top-Performer, das merke ich meistens an den Positionen, in denen er war, die Zeit, die er vielleicht auch in diesen Projekten dann war und die Referenzen, die er am Schluss mitgibt, sehr ausschlaggebend am Schluss.
Aber ich meine auch eher so in Richtung Tech-Stack, also sozusagen, du legst jetzt jemanden in der Datenbank an, würdest du jetzt irgendwie verschlagworten, was der kann, mit welchen Technologien der gearbeitet hat, sodass du dann automatisch irgendwie alertet wirst, wenn ein passendes Projekt reinkommt, oder musst du das alles im Kopf haben? So?
Also automatisch alertet werde ich jetzt nicht direkt, wenn ich ein Projekt eingebe. Ich kann aber in unserem System, das ist auch eigens entwickelt, da kann ich zum Beispiel ein neues Prospect, also eine neue Position anlegen und dann kann ich direkt sehen, welche würden da drauf gut passen mit diesen Schlagwörtern.
Okay, nice.
Also das wird einmal aus dem CV geparst automatisch, dass die Schlagworte aus dem CV rausgenommen oder aus der Projektliste rausgenommen werden.
Das läuft automatisch, ach krass.
Genau, dann noch die Sachen, die ich natürlich mit eingebe in den einzelnen Daten dann im CRM sozusagen.
Okay, cool. Okay, fancy. Ja. Und du hast jetzt auch wieder interessante Sachen gesagt, wie du einen so einen Top-Performer erkennst anhand seiner Position, anhand seiner Projekte, seiner Referenzen. Wie wichtig sind denn auch Zertifikate? Weil wir hatten das auch in der Folge erwähnt. Ist das relevant? Oder sagst du, okay, der Markt ändert sich sowieso jetzt gerade, weil es irgendwie gerade, wie sagt man so schön, bei den Tagesschau dynamisch. Mehr ist mehr, ne? Also lieber machen wir mehr Zertifikate, weil die Konkurrenz wird jetzt mehr größer. Oder wie hat sich das auch vielleicht in den letzten Jahren so geändert?
Ein Zertifikat im Allgemeinen, würde ich sagen, ist ein guter Indikator, aber heißt am Schluss nichts. Also ich habe Berater, die haben 40 Zertifikate in ihrem ihrer Projektliste drin stehen. Da weiß ich aber dann, ist fast schon wieder eine Red Flag in der Hinsicht, weil ich merke, okay, die haben mehr Zertifikate gemacht als Projekte.
Zu viel Freizeit oder was?
Ja. Nee, es gibt manche, die sind wirklich einfach ein Highflyer, sage ich jetzt mal. Die machen gleichzeitig Projekte oder mehrere Projekte gleichzeitig.
Noch Coaching oder so. Oder Podcast.
Genau. Aber es gibt auch andere, die haben bisher ein Zertifikat gemacht oder überhaupt noch keins, aber sind auch super auf dem Markt und auch sehr gefragt vom Profil generell.
Also um mir mal so ein bisschen unsere Perspektive zu geben, haben wir in der letzten Folge auch schon mal so anklingen lassen. Ich persönlich und ich glaube, Pablo, du auch und viele, mit denen ich rede, so auf unserer Seite ist immer so ein bisschen so die Haltung, eigentlich halten wir sie für sinnlos, gemessen oder viele Zertifikate gemessen daran, wie einfach du sie auch kriegen kannst oft. Ne? Und wir machen es aber trotzdem, weil wir halt das Gefühl haben, so ihr Recruiter legt da halt super Wert drauf oder vielleicht nicht mal ihr, aber die Endkunden.
Der Kunde wahrscheinlich.
Also ich habe schon echt erlebt, dass eine Nein-Entscheidung zu einer Ja-Entscheidung geflippt ist, weil man halt so ein Zertifikat eben schnell nochmal gemacht hat.
Krass.
So, ne? Und also ich komme jetzt halt ne, so aus dem Scrum Projektmanagement-Bereich und bei uns sind ja die Zertifikate super easy zu kriegen. Ne? Du musst ja bei manchen Organisationen nicht mal dieses zweitägige Seminar machen. Du kannst einfach nur dir so einen Code für die Prüfung kaufen. Das sind halt 60 Fragen Multiple Choice. Ja, okay. Einen halben Tag gelernt und ich kann das Zertifikat machen. So, selbst wenn ich noch nie in einem Projekt als Scrum Master gearbeitet habe. Ne? Und deswegen ist so bei uns immer so ein bisschen so, so lohnt es eigentlich, sagt es eigentlich inhaltlich was aus? Ich finde nicht. Aber wir machen es halt trotzdem, weil man halt schon spürt, so, dass es einen weiterbringt beim Projektfinden. So, ne?
Welche Zertifikate waren das jetzt nochmal?
Scrum Master, Professional.
Also die gehen
Scrum
ganz Master einfach, ja. Okay.
Und Professional
ich muss die mal
Scrum
machen.
Product Owner.
Ja, ich muss die mal machen. Ja, aber ich habe
die nochmal aufschreiben.
Ja, ich mache das in die Shownotes rein. Auf jeden Fall. Ich meine, jetzt machst du gerade habe ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt. Weil bei mir war auch mal in einem Projekt so ein Scrum Master, auch krass, wie du selbst sagtest, so krass durchzertifiziert mit 10, 20 Dingern oder so. Agile hier, keine Ahnung, Transformation da oder so. Und Digga, der war einfach scheiße als Scrum Master. So. So, weißt du, wo du denkst? Weil du, ich habe jetzt 10 Jahre auf dem Buckel, ja, und ich kann das ein bisschen vergleichen. Und dann kenne ich halt andere Scrum Master, die hatten gar keine Zertis gehabt oder so. Und die waren halt 1000 Mal besser gewesen. Also, das ist echt kaum ausschlaggebend, aber irgendwie trotzdem irgendwie relevant. Mhm. Das ist so ein Paradoxon irgendwie. Das ist ja auch eine krasse Industrie, dieses ganze Zertifizierungsding. Ja, so ein Ding für sich.
Vielleicht halten wir das am Leben, weil sozusagen alle Seiten finden es eigentlich doof, aber alle Seiten
alle denken,
dass die andere Seite Wert drauflegt.
Ja.
Okay, aber deine Red Flag ist nur, wenn jemand zu viele Zertifikate hat, ja?
Ich würde nicht direkt, also ich würde sagen, da würde ich eher genauer nochmal drauf gucken, was derjenige, der Berater dann am Schluss wirklich gemacht hat. Auch was ihr gerade gesagt habt, ich finde, es muss sich einfach sehr decken zwischen, was hast du gemacht und war das Zertifikat jetzt einfach nur, weil du gerade kein Projekt hattest und hast ein Zertifikat gemacht in der Zeit, weil das ist auch, also sage ich jetzt mal, so ein Clou, den man nutzt, einfach man bildet sich weiter, was auch super ist, finde ich, in der Zeit, wo man halt kein Projekt hat, aber manchmal macht man es auch speziell, um gewisse Projekte zu bekommen. Oder On-the-Job-Training, sage ich jetzt mal, als Berater macht man das ja selbst auch noch, weil man sagt, hey, ich würde mich gerne vielleicht doch noch mal ein bisschen tiefer zertifizieren oder nach einem Framework wirklich arbeiten. Mhm. Und dann bekommt man ja schon noch mal Wissen, das man am Schluss einbringen kann. Ob da jetzt alles davon benutzt werden kann, das ist wahrscheinlich wie in der Schule oder im Studium. Da wird nicht alles davon hängen bleiben und nicht alles wird benutzt, aber relativ viel.
Und fairerweise ist wahrscheinlich in anderen Bereichen die Zertifizierung auch einfach solider. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Cisco Switch Admin Dings Zertifizierung machst, ist wahrscheinlich nochmal eine andere Hausnummer als ein Scrum Master Zertifikat zu kriegen. So, ne? Wahrscheinlich.
Das stimmt. Und jetzt haben wir jetzt ein bisschen gehört, klar, Zert, ja, nein, Referenzen sind aber sehr wichtig. Ne? Also so wie ich das so jetzt ein bisschen jetzt rausgehört habe.
Also Referenzen sind ein guter Indikator, sage ich jetzt mal. Das Wichtigste, also ich würde es nach, wenn ich jetzt mal so für mich persönlich, das kann natürlich jeder Recruiter auch selber für sich ranken, für mich persönlich ist die Berufserfahrung einfach am wichtigsten. Okay. Welche Projekte hast du gemacht, welchen Ursprung hast du, wo kannst du wirklich vorweisen, dass du das kannst, was das Projekt jetzt gerade fordert oder der Kunde gerade braucht.
Okay.
Wie offen und ehrlich sind so deine Ansprechpartner da, wenn es um Referenzen geht? Also packen die schon richtig aus, weil es unter 4 Augen ist? Oder erlebst du es eher, dass sie so, sag ich mal, dem Kandidaten nichts Böses wollen, auch wenn der jetzt nicht so klasse war? Und du musst eher zwischen den Zeilen lesen.
Also erstmal, glaube ich, ist schon mal relevant zu sagen, dass auch viele Berater, was ich auch nachvollziehen kann, man muss das nicht machen, erstmal keine Referenzen preisgeben wollen. Einfach aus der, das ist so ein bisschen daher gerührt, dass auch viele das natürlich ausgenutzt haben, beziehungsweise auch vielleicht nicht so positiv mit dem Kunden angesprochen haben und dann nicht dieses Fingerspitzengefühl am Schluss haben.
Mhm.
Also es eher für sich selbst genutzt haben, anstatt da wirklich dann auch die Referenz gezogen haben, dass man natürlich den Ansprechpartner mal anspricht auf Neugeschäft. Das ist ja gang und gäbe, das ist ja unser Job auch im Vertrieb dann in der Hinsicht. Also es ist ja auch mitunter das, was wir tun. Wird auch jeder verstehen. Also
absolut.
Ja, ist lustig, dass du es erzählst, ist mir auch schon passiert. Und zwar, du hattest mich als Referenz angegeben.
Ja, damals,
damals in dem Projekt, wo ich noch festangestellt war. Und wir hatten dich als Freelancer 3 Monate drin. Und da war es jemand ohne Fingerspitzengefühl, würde ich sagen, weil er hat halt so 2 Minuten mit mir über Pavlo geredet und dann hat er halt noch 1/2 Stunde versucht zu verkaufen so und jetzt rauszufinden, ob ich Bedarf habe so, ne?
Ja.
Und aber nee, klar, wenn man das mit Fingerspitzengefühl macht, würde ich auch sagen.
Und ich glaube
absolut in Ordnung und cool. Klar, es gibt auch immer mal wieder natürlich Leute, die das dann die da sehr penetrant sind und dann irgendwie mit dem Zaunfall nicht verstehen.
Und ich glaube, nach dieser Geschichte habe ich dann angefangen, weil ich war so ein bisschen blauäugig, ein bisschen naiv, da hatte ich auch die ganzen Telefonnummern von meinen Referenzen drin in meinem CV und habe ich halt rausgenommen. Das war halt, ne, dann habe ich überall mein CV rausgenommen und dann wieder neu hochgeladen und überall die Telefonnummer. War ein bisschen dumm von mir, gestehe ich ein, aber
ich habe das auch schon gemacht. Ich habe hier damals mit unserem gemeinsamen Kontakt in der Firma da.
Ja, ja.
Ne, ganz am Anfang, da habe ich, also da habe ich natürlich gefragt, ne, kann ich dann
die Nummer
rausgeben?
Logisch.
Der, ne, so wenn du einen guten Draht hast, so, dann warum nicht?
Also, ja. Ja. Inwieweit ist es wichtig, dass diese Referenz, also es gibt ja Referenz und die kriegst du auch manchmal so ein Schreiben, dann wie so ein Zeugnis, dann schreiben die da rein, hier, ganz toller Typ und so. Wie weit ist das für dich relevant, dass du die Referenz kontaktieren kannst? Also ist das...
Ich würde schon sagen, dass es sehr relevant ist, weil okay. du in dem Gespräch nochmal auch auf den persönlichen Faktor eingehen kannst.
Okay.
Wenn du zum Beispiel für das Projekt auch jemanden suchst, der soll deeskalierendes Management drauf haben.
Gut.
Und soll zwischenmenschlich wirklich das Projekt wieder auf die richtige Bahn bringen.
Ja.
Dann schreist du den erstmal an und guckst mal, wie er dich wieder runterbringt.
Stresstests, ja. Nee, aber also in der Regel ist es so, dass man halt wirklich mit der Person halt mal face-to-face oder halt am Telefon zumindest sprechen möchte mit dem Ansprechpartner, um rauszufinden, wie genau kann er denn wirklich diese Rolle erfüllen, die wir gerade suchen.
Und okay, und also nochmal jetzt eine neue Frage. Inwieweit ist halt Zeit ein wichtiger Faktor? Weil mir ist auch schon öfter mal passiert, dass ich Stellen gesehen habe, und dann denke ich mir so, okay, ich rufe dann gleich mal an oder nachher. Dann gehst du Mittagessen, kommst wieder, hast vergessen. Dann ist es 14 Uhr, 15 Uhr. Dann rufst du da an und dann sagen die, ja, nee, die Stelle ist schon besetzt. Und du sagst aber, die ist doch erst vorhin um 11 raus gewesen oder so. Wie kann das sein? Wie erlebt ihr das? Ist das durchaus etwas, was passiert?
Ja.
Okay,
also krass. Das ist sehr relevant, der Faktor. Wir haben manche Projekte, das ist... Die sind eine Woche offen und da okay. ist es so, dass der Ansprechpartner erstmal sammeln möchte.
Mhm.
Dann hat er, sagen wir mal, 80 oder 100 CVs vorliegen, die er dann erstmal durchgucken möchte. Und es dauert halt eine Weile und versucht vielleicht auch, den richtigen zu finden.
Ja.
Den oder die richtige am Ende des Tages. Aber wir hatten jetzt auch Projekte, die waren innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten,
boah,
war das Projekt krass. Geschlossen. Und kurz danach kam auch die E-Mail, ist besetzt. Es kann sein, dass es zum Beispiel ein Berater ist, den kennt derjenige schon aus einem anderen Projekt oder der war sowieso schon mal vorstellig im Interview damals. Da hat es dann aber vielleicht irgendwie nicht gepasst von beiden Seiten und jetzt sind andere Bedingungen. Und derjenige kennt den, der würde dann nochmal kurz einen Termin ausmachen. Für uns wäre die Position dann aber auch schon geschlossen.
Ja, gut, also, klar.
Hat sich das geändert im Laufe der Zeit? Also ist das jetzt neuerdings so, weil einfach die wirtschaftliche Situation eine andere ist, dass mehr Kandidaten, weniger Projekte da sind? Oder ist das schon immer so oder habt ihr schon immer in dem Tempo besetzt?
Also ich würde sagen, gerade hat sich die Situation schon ein bisschen verändert. Also gerade die wirtschaftliche Situation oder auch, also das ist eigentlich das, was der ganze Markt mir auch so ein bisschen spiegelt momentan.
Mhm.
Es sind mehr Berater unterwegs oder auf dem Markt, die auch natürlich dann den Preis wieder so ein bisschen drücken. Also je mehr Berater natürlich verfügbar sind, ist auch Angebot und Nachfrage am Schluss, desto geringer wird dann halt der Stundensatz oder Tagessatz auch, weil die natürlich geringer anbieten können. Und Projekte sind in manchen Branchen einfach sehr stark zurückgegangen. Ich meine, viele Sachen hat man auch in der Öffentlichkeit mitbekommen, dass die einfach gekappt wurden. Und jetzt sind halt gerade aus diesem Markt dann die Berater rübergeflossen und man muss jetzt halt gucken.
Und hat es dann, sagen wir mal jetzt, was weiß ich, 2019 oder so wirklich auch noch merklich länger gedauert, bis so eine Stelle besetzt war? Oder ist es...
Das würde ich nicht mal unbedingt sagen.
Nee.
Also es kommt, glaube ich, auch sehr stark einfach immer
auf den Skill an. Weil du den richtigen Kandidaten so oder so findest, ob es jetzt viele Berater oder wenige Berater gibt.
Ja, okay. Und am Ende des Tages kann es auch sein, dass es jetzt, also sagen wir mal, so ein ganz, ganz basic Beispiel wäre jetzt ein Java-Software-Entwickler, der jetzt auch gar nicht, zum Beispiel nicht mal dieses Spring-Framework oder sowas, so Spring Boot mit dabei hat, sondern einfach nur basic Java. Wir brauchen jemanden, der 2-3 Jahre Erfahrung hat, der da mithelfen kann an dem Projekt. Der soll nicht mal eine Leadership-Rolle oder eine sehr seniorige Rolle übernehmen. Den findest du sehr, sehr schnell. Vor allem, wenn du dann noch einen angenehmen Stundensatz dabei hast, dass du da wirklich auch was anbieten kannst, dann kann ich den wahrscheinlich innerhalb der nächsten Stunde besetzen.
Krass.
Okay, krass. Ja, das habe jetzt auch wieder was Interessantes gesagt. 2-3 Jahre, also wie ist so das Verhältnis, einmal so prozentual, von Stellen, für Junioren, also welche so 2-3 Jahre Erfahrung und wo sagen die Leute, ey, unter 10 Jahre brauchst du hier gar nicht jemanden vorzustellen oder so. Wie ist da das Verhältnis? Wir hatten auch ein bisschen das Thema diskutiert, wie du als Freelancer eigentlich anfangen kannst und hast überhaupt eine Chance. Was wollen die Firmen?
Hat man auf jeden Fall, vor allem aber jetzt würde ich sagen, über uns zum Beispiel gehen viel mehr die seniorigen Stellen, die auch schwieriger sind zu finden oder auch Skills, die es vielleicht nicht so oft auf dem Markt gibt, weil das ist ja auch so ein bisschen unsere Daseinsberechtigung, ja. Dass wir am Schluss als Recruiter, als Headhunter, wir gehen wirklich ganz speziell auf gewisse Skills, auf gewisse Personen los,
ja.
Und wir finden dann halt genau die richtige Person zum richtigen Preis,
ja.
Und das ist halt das Wichtige für den Kunden, deswegen beauftragen die uns dann auch meistens, weil eine Stelle auszuschreiben auf LinkedIn, da bewirbt sich bestimmt auch mal jemand, vor allem, ja. Wenn man reinschreibt, freiberuflich. Ich denke mal, da gibt es genügend, ihr werdet es ja bestimmt auch kennen, ja. Ihr beschreibt euch ja auch,
ja.
Bestimmt zu Jobs mal ein.
Ich habe mich auch schon mal bei LinkedIn so, also ich mache dann immer so, ich habe schon in der letzten Folge erzählt, so Bewerbungsmarathons, wenn ich dann wieder was suche. Ich gehe dann irgendwie 3-mal am Tag auf Freelancer Map, auf freelance.de, auf LinkedIn und hau einfach raus, was geht. Aber guter Punkt. Und was würdest du vielleicht nochmal so als, hast du irgendwie so ein paar Tipps, also hast du eben gerade schon ein bisschen was erzählt, aber gerade vielleicht für Leute, die gerade als Freelancer anfangen, weil die haben ja auch keine Referenzen. Also woher sollen die jetzt, jemand kommt aus der Uni, dann habe ich halt einfach gesagt, spaßeshalber, dann nimm die Referenz vom Praktikum und vom Projekt oder sowas, von der Uni oder sowas. Aber haben die überhaupt eine Chance so?
Auf jeden Fall. Also es gibt auch Projekte, hatte ich jetzt auch schon öfter, zum Beispiel in Österreich, in Wien, aber auch hier in Deutschland zum Beispiel, die dann wirklich ganz speziell Junioren gesucht haben.
Okay.
Also die zum Beispiel erstmal im PMO anfangen, also dem Projektmanager zuarbeiten, ja. Beziehungsweise auch manchmal Assistenzjobs oder auch Junior-Softwareentwickler,
ja.
Die dann erstmal ausgebildet oder weitergebildet auch werden.
Aber ist es dann eher im Festanstellungsbereich oder auch bei den Freelancern?
Also eher im Festanstellungsbereich auf jeden Fall. Aber bei den Freiberuflern, die Projekte, die ich jetzt gerade beschrieben habe, waren reine Freiberuflerstellen.
Okay, krass.
Okay, cool.
Da sagt jemand, hey, wir wollen den ausbilden, obwohl der nächste Woche schon wieder weg sein kann.
Okay, da habe ich mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Klar, man bildet den natürlich aus, die Person oder den Berater in dem Moment. In der Regel ist es aber schon so, dass derjenige würde dann dort anfangen mit seinen Skills und würde sich halt selbst weiterbilden auf diesem Projekt.
Ja.
Dem würde man halt eher anfangs Junior-Aufgaben geben dann halt
wirklich. Ja. Und ich meine, dazu was sagt, also jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, mein erstes Freelancer-Projekt, was ich hatte, hatte einen mega-juniorigen Satz, schon unterirdisch, aber das war auch so ausgemacht, dass ich dann immer so Stück für Stück dann immer ein bisschen höher gehe. Irgendwie nochmal nach 3 Monaten nochmal 5 € drauf und irgendwie nach 6 Monaten nochmal 5 € drauf. Und ich habe mich aber auch so transparent verkauft. Du sagst, ey, das ist mein erstes Projekt. Ich kann zwar ein paar Sachen, das sind meine eigenen Projekte gewesen oder irgendwie Uni-Projekte oder Kundenprojekte, aber ich habe jetzt keine Referenzen. Und man kannte sich halt ein bisschen so, ey, wir machen es einfach locker, wir fangen jetzt an, kriegst einen sehr niedrigen Satz und dann gehst du immer höher und dann schau, also das, und dann war ich da auch jetzt, keine Ahnung, ein Jahr oder so. Und dann, ja, dann.
Also ich finde es eine super faszinierende Frage, weil also ich habe halt einfach, ich war 5-6 Jahre fest angestellt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Pavlos direkt nach der Uni ins Freelancertum gestartet. Und ich habe mich sozusagen im Recruiting immer viel sicherer gefühlt durch diese 5 Jahre Erfahrung, die ich schon so, ne? Und ich weiß nicht, ob ich es mich getraut hätte direkt nach der Uni, aber so, wenn man euch beiden zuhört, dann denkt man jetzt, okay, nee, einfach probieren, ja, lass mal den Leuten Mut machen, die irgendwie das direkt nach der Uni machen wollen, ja, scheint ja nicht so ein Hinderungsgrund zu sein.
Also klar, auf jeden Fall würde ich auch immer Mut machen, natürlich sowas auszuprobieren. Es schadet aber wirklich nie, erstmal in der Festanstellung die Erfahrung zu sammeln, vor allem, wenn man zum Beispiel was vielleicht sogar noch relevanter sein könnte als, ich weiß jetzt nicht, ob man es als Tipp nennen kann, aber wenn man erstmal in der Beratung anfängt, das ist dann wie freiberuflich, nur halt auf Probe.
Ja, ja,
also
ja.
Man hat die Sicherheiten von der Festanstellung, aber man ist schon auf Projektbasis bei einem Kunden sozusagen. Man muss mit dem Kunden arbeiten und sich auch auf den einlassen und gleichzeitig ist man halt bei vielen verschiedenen Kunden nacheinander.
Ja, ist lustig, dass du das sagst. So habe ich letzte Folge auch erzählt, weil Also der Versuch wurde damals auch gemacht, als ich anfing mit der Selbstständigkeit, so, hey, wollen Sie nicht erstmal bei uns und so? Und dann, ja, das...
Aber das ist ein guter
Argumentation
Punkt.
Argumentation kommt mir bekannt.
Aber oder? Dieses erstmal vielleicht in die Festanstellung gehen, vor allem in so eine Berater, gibt's ja genügend Firmen, die The Big Four einfach da reingehen, wenn man da reinkommt. Finde ich aber gut, das ist ein guter Tipp. Anstatt jetzt irgendwo in eine Konzern oder eine Firma gehen, weil durch das Berater hast du ja alle halbe Jahr oder so, hast du neuen Kunden, neues Setup, neue Leute um dich, andere Sprachen, andere Kulturen und so, da musst du halt einfach damit klarkommen. So. Und
ich glaube, da merkt man dann auch schon sehr gut, also klar, jetzt zum Beispiel ein beratender Entwickler ist auch nochmal was anderes wie ein beratender Projektmanager.
Ja.
Mhm. Da macht man andere Sachen, muss man einen anderen Charakter auch mit sich bringen.
Ja.
Die einen sind viel, viel extrovertierter, müssen halt wirklich beim Kunden sein, vielleicht sogar auch so Vertriebler agil sein, schon so ein bisschen oder affin in der Hinsicht, dass sie auch neue Projekte wieder anstoßen beim Kunden direkt. Also da ist schon auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied.
Oh, du hast auch gerade wieder ein geiles Stichwort gesagt, dieses extrovertiert, also introvertiert versus extrovertiert. Leute munkeln halt, dass Entwickler schon eher so ein bisschen speziellere Menschen sind, sage ich jetzt mal. Ist aber nur ein Klischee. Wie ist denn das mit dem introvertiert und dem extrovertiert? Hast du auch Kandidaten, die, wo du sagst, Social, also Hard Skills richtig geil, aber Soft Skills, boah, schwierig. Also, oder ist so einer, der traut sich dann so, in Anführungsstrichen, der traut sich dann sowieso nicht, Freelancer zu werden oder hattest du sowas schon?
Ja klar, die gibt's auf jeden Fall. Also generell, ich bringe ja jetzt niemanden dazu, Freiberufler zu werden.
Nee,
ich
klar.
Auch niemanden dazu. Das ist seine eigene Entscheidung und das ist auch ganz wichtig, weil man hat sehr viele Sachen, die man ja natürlich für sich selbst erstmal klären muss. Könnt ihr beide wahrscheinlich ein Lied davon singen. Ja.
Pablo drängt gerne Menschen dazu, Freelancer zu sein.
ich hab ungefähr 5 oder 6 bekehrt. Ab wann darf ich eine Religion anfangen? Wie viele Bekehrungen? Also ich mach das schon einmal. Nee, sorry jetzt, aber hast du mal so einen Kandidaten, also der einfach Freelancer ist oder war und der war irgendwie gefühlt 5, 6 Jahre lang im selben Projekt, aber jetzt muss er woanders hin, aber der ist eigentlich ein schwerer Charakter, Softskills sind nicht so gut und wo du sagst, oh, das wird jetzt schwierig.
Ich würde sagen, da gibt es schon auf jeden Fall Charaktere auf dem Markt, die spezieller sind. So könnte man es vielleicht ausdrücken.
Ja.
Die sind aber für manche andere, also für manche Aufgabenbereiche oder Projekte sind die genau passend.
Okay, ja.
Und das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen was wir als Recruiter als Fingerspitzengefühl brauchen, zu erkennen, okay, ist der jetzt wirklich passend für den Kunden, den ich habe.
Okay, auch gut.
Und da kommt wieder der Punkt vom Anfang wieder rein. Diese Kundenbeziehung ist ganz wichtig.
Ja.
Je besser du deinen Kunden kennst als Recruiter oder als Account Manager dann in dem Bereich, desto besser kannst du darauf eingehen, welchen Berater suchen wir denn jetzt gerade.
Ja,
und das finde ich so spannend an dem 360 Grad, weil ich halt gleichzeitig mit dem Kunden rausfinde, was brauchen wir gerade. Vielleicht kann ich diese Anforderungen noch so ein bisschen craften.
Ja.
Dass ich auch speziell dann gezielte Fragen stellen kann, in welche Richtung soll derjenige dann vielleicht auch gehen, muss derjenige gerade jetzt diese Deeskalationsskills mitbringen oder muss er am Ende des Tages vielleicht auch sehr fokussiert arbeiten können, darf nicht sehr abgelenkt sein, dann hat er wieder einen anderen Charakter, den er mitbringt. Und das ist dann das Schöne, auf der Recruiter-Seite kannst du dann genau diesen finden und weiß auch, das ist meistens so ein schöner, positiver Dopaminstoß, den man hat, wenn man dann merkt, oh, ich habe den gefunden.
Nice. Geil, hast du so einen Aha-Moment.
Ja. Und auch ab einem gewissen Punkt kann man auch wirklich schon bei manchen Kunden, wenn man die gut kennt, sagen, der ist es und weiß dann auch, der wird auf jeden Fall zum Interview eingeladen, wenn nicht sogar bekommt auch schon das Vertragsangebot.
Und ich meine, durch diese eventuell monatelange oder langjährige Beziehung mit dem Kunden, dann vertrauen sie dir ja auch dann. Und dann, wenn du dir dann sagst, ey, glaub mir, nimm den, nicht den, dann gibt es ja auch ein gewisses Vertrauen und dann sagen die, ja klar, okay, Patrick, deswegen haben wir dich ja, du machst das schon für uns, oder? Also,
das baut man auf jeden Fall über Zeit auf, ja.
Ja, cool.
Wo du gerade gesprochen hast von dem Unterschied zwischen Entwicklern und Projektmanagern, ich höre so im Freelancer-Bereich öfter mal so die Einstellung raus, Projektmanagement vergeben wir nicht an Externe. Also entweder gar nicht, ja, so Product Owner, Scrum Master vielleicht noch, Product Owner muss ein interner sein. Mhm. Oder also jetzt halt auch so, ne, vielleicht nur in Ausnahmefällen, ne, so sagen wir mal 90% der POs sind interne. Wenn man wirklich Not am Mann ist, dann nehmen wir auch mal einen externen, aber eigentlich nicht so gerne und vielleicht auch eher nur so interimsweise. Ich kenne jetzt halt nicht so viele Projekte oder Fälle wie du. Würdest du das unterschreiben? Ist das so, dass das für Projektmanager schwieriger ist, als für Entwickler Freelancer zu sein, zu werden? Oder sagst du eigentlich so auf der Makroebene, nee, ist egal?
Ich würde es nicht direkt unterschreiben. Ich würde mal so sagen, je höher man in dieser Pyramide kommt, also jetzt gerade in der Pyramide der Verantwortung zum Beispiel oder auch der Position dann sozusagen, desto seltener werden diese Sachen dann also interimsmäßig oder auch freiberuflich ausgeschrieben, weil viele Firmen sagen dann natürlich, okay, es kommt aber wirklich darauf an. Also es kommt darauf an, was für eine Anforderung hast du jetzt gerade im Markt oder auch in der Firma. Hast du jetzt zum Beispiel gerade wirklich etwas, dass jemand nur ausfällt für 3 Monate und du weißt, der kommt nach 3 Monaten zurück? Natürlich stellst du jetzt keinen neuen CTO ein, aber du brauchst jemanden, der diese Funktion erfüllen kann. Und wenn du keinen sozusagen Co-CTO hast, der das machen kann, sollte man schon gucken von der Firma aus, dass man jemanden findet, der diese Rolle gut ausfüllen kann.
Okay, das heißt so in den verantwortungsvolleren Positionen eher tatsächlich nur Interim und aber wenn wir jetzt von einem Product Owner reden oder so, dann spielt das nicht so eine Rolle.
Also Product Owner Position gibt es sehr, sehr oft. Ja, also okay. Beziehungsweise habe ich die auch schon öfter. Ich würde halt sagen, gerade jetzt so Basic in der Hinsicht, also in Anführungszeichen Basic Entwicklerposition, Testerposition, sowas in der Richtung, die gibt es einfach generell öfter als dann Positionen, die viel weiter höher sind.
Ja, gut, klar, ich meine.
Macht ja auch Sinn. Ja,
das typische Scrum-Team, ne? 3 bis 9 Entwickler und ein PO, von daher. Ja. Die Ratio muss sich ja auch niederschlagen. Kurz mal aus dem Scrum-Guide zitiert. Nee, steht, glaube ich, gar nicht drin.
Okay. Ich hätte es geglaubt. Also. Ja. Wir haben nochmal Scrum-Master-Test, beziehungsweise war einfach, gell? Okay. Wie sieht denn das aus aktuell so mit so Positionen, weil der Trend ist ja jetzt irgendwie so LLM und ChatGPT und KI und so. Siehst du das auch aktuell bei Positionen? Also man sieht jetzt irgendwie USA.
Mit anderen Worten, hast du schon mal einen Prompt-Engineer vermittelt?
Aber so, siehst du ja in den USA so, Gemini und ChatGPT, OpenAI und so weiter. Hier hast du jetzt irgendwie Claude und... Ich glaube, das war es dann so in Europa, oder? Claude.
Was hast du?
Claude aus Frankreich.
Was ist das?
Auch eine AI. Claude.
Aha, habe ich ja nie von gehört. Ja. Warst du uns gerade?
Nein.
Ernsthaft, gibt's
das? Ja, ja. Okay. Das ist extra für so Entwickler.
Kann das was?
Habe ich nicht ausprobiert, weil ich bin letzten Endes bei ChatGPT einfach kleben geblieben.
Ich wollte gerade sagen, ich habe schon mal von innen erlebt, wie ein deutscher Konzern versucht hat, Alexa nachzubauen. Das ist total schief gegangen. Okay. Das klingt auch danach so ein bisschen.
Und siehst du auch, siehst du auch jetzt bei den Ausschreibungen mehr so, ja, KI-Ingenieur und so, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Skill, den brauchen wir, den suchen wir?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade im, zum Beispiel jetzt gerade heute habe ich eine Position Requirements Engineer mit KI-Fokus, also KI-gestützte Dienste sozusagen, den wir ganz aktuell sozusagen jetzt besetzen. Aber zusätzlich dazu gibt es diverseste andere Positionen, wie zum Beispiel Data Scientists oder auch Projektmanager, die sich damit schon auskennen, Tester, die auf dem Bereich schon unterwegs waren oder halt einfach definitiv einfach Programmierer, die sich in der Hinsicht schon auskennen.
Okay, das steht dann wirklich in der Ausschreibung vom Kunden drin, sollte irgendwie affin sein mit KI nutzen oder vielleicht auch schon entwickelt haben oder...
Oder tiefergehende Kenntnisse in Text-to-Speech haben oder Data Extraction oder Large Language Models.
Ja.
Es gibt ja dann auch das Large Language Understanding, was ja nochmal ein bisschen tiefer geht. Ja. Da haben wir auch schon mal Positionen dann in der Festanstellung besetzt.
Ja.
Ist sehr interessant, ein spannendes Thema.
Nutzt du selber so im Berufsalltag auch viel?
Viel würde ich nicht sagen, aber ich nutze auf jeden Fall Tools wie ChatGPT, um einfach meine repetitiven Aufgaben zu automatisieren.
Ein bisschen zu vereinfachen, ja.
Klar. Genau, ein bisschen vereinfachen. Im Generellen würde ich aber für die persönlicheren Aufgaben, wie zum Beispiel jetzt dann direkte E-Mails schreiben, würde ich es auf jeden Fall vermeiden.
Ja.
Auch Stellenausschreibungen bzw. Nachrichten an Kandidaten kommen einfach besser, wenn man so einen Touch, also einen persönlichen Touch dazu gibt.
Ja.
Natürlich kann man die mit AI schon mal so ein Basic Framework bilden lassen, also gerade jetzt mit ChatGPT, aber meistens, was da rauskommt, ist auch das, was man überall auf dem Markt sieht.
Ja.
Und das kommt dann auch nicht mehr so an, dass es so ein Highlight ist, wo ich gerne drauf gucke.
Ja. Was meinst du, wie weit sind wir noch von so einer Matchmaker-AI entfernt, die dich komplett arbeitslos macht?
Ja, das ist sehr interessant, weil ich glaube, am Ende des Tages wird sie mich nicht komplett arbeitslos machen oder diese ganze Branche nicht auslöschen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich so, dass es viele, eine gewisse Anzahl an Jobs wahrscheinlich kosten würde, gerade die Recruiter an sich jetzt, die vielleicht dann weniger werden. Aber am Ende des Tages möchten die Kunden auch vor allem, die möchten einen persönlichen Bezug haben.
Mhm.
Also klar wollen die das passende Profil, also perfekte Profil haben, das so schnell wie möglich verfügbar ist und am besten halt vor 2 Wochen schon angefangen hat. Und das definitiv, aber gleichzeitig ist immer noch wichtig, wir haben den persönlichen Bezug zum Kunden, wir hören manchmal noch Sachen raus, die vielleicht nicht direkt erzählt werden, die nicht direkt jetzt in den Anforderungen von der Stellenausschreibung stehen, und gerade diese Fähigkeit, Sachen nochmal zu übersetzen und in andere Richtungen zu denken.
Ja. Ja, das hängt ja bei uns auch immer wie so eine drohende Wolke. Ne? Ich werde, glaube ich, einmal pro Woche gefragt, so, und hast du Angst, dass du arbeitslos wirst? Weil ChatGPT programmiert doch jetzt alles, was natürlich irgendwie jedem Insider klar ist, dass das Quatsch ist.
Echt? Ups.
aber mein Punkt ist so, ist doch geil, wenn die Technologie so cool wird, dass sie diese Sachen kann. Man muss halt nur mit der Zeit gehen, man muss sich darauf einstellen. Ja, man muss halt zusehen, dass man der Entwickler ist, der am Ende diese coole AI mitprogrammiert und nicht von ihr ersetzt wird. Und ich denke, so ist es bei dir am Ende auch. Ja, du bist vielleicht am Ende dann irgendwie der Recruiter, der den Input gibt, um diese, sag ich mal, AI an den Start zu bringen, die genau das kann und deine Erfahrungen da einfließen lassen. Ja, und so, ne, also ich glaube, vor der Arbeitslosigkeit müssen wir wahrscheinlich in der Tech-Branche alle keine Angst haben. So, ne? Hätte mich nur mal interessiert, ob du da irgendwas am Horizont aufziehen siehst, wo du sagst, da gibt es irgendein cooles Startup in den Staaten, die arbeiten gerade da dran und das ist irgendwie da heiße Scheiß.
Das wäre doch eine geile Idee, Matchmaking.
Ja.
Haben wir schon die drei Gründe hier im Raum.
Ja, lass mal die Folge löschen, dass keiner so und dann fangen wir an, zu entwickeln.
Voll, das ist eigentlich cool. Da bin ich gerade so kleben geblieben an dem Thema.
Ja, am Ende des Tages, ich sag jetzt mal, KI im Generellen soll ja unterstützend, also soll ja helfen und vor allem am Ende des Tages den Menschen helfen. So sehe ich das, so würde ich auch auf die Thematik blicken und so nutze ich die ganzen Tools auch am Ende.
Ja, und wir brauchen es ja, guck dir den Fachkräftemangel an, ja, so, also natürlich brauchen wir Unterstützung, ja, das ist so. Was mich noch interessieren würde, vielleicht nochmal so, kannst du nochmal so ein, zwei Anekdoten raushauen, so, wer war was war so das Bewerbungsgespräch, was dir in deiner Karriere am peinlichsten war, wo der Kandidat einfach richtig unterperformt hat und vielleicht auch so, von wem warst du mal so richtig positiv beeindruckt, so, wo hattest du mal so einen Moment, wo du einfach, total geflasht warst davon, wie gut der Kandidat war.
Also ich habe zum Glück mehr positive Beispiele als negative.
Ja, das erzählst du jetzt hier.
Nee, also wenn ich in den Interviews, ich bin nicht in jedem Interview mit dabei, aber ich versuche schon bei fast jedem Interview irgendwie mal zumindest mitzukommen und vor allem am Anfang den Kunden dann auch dadurch besser kennenzulernen, indem ich in dem Interview drin bin. Gleichzeitig merkt man halt natürlich auch, in welche Fettnäpfchen manche Kandidaten dann im Interview dann plötzlich jetzt treten. Spannend. Also ich würde sagen, positiv geflasht haben mich viele Berater, einfach nur, weil man dann nochmal Sachen raushört aus der ihrer Vita, beziehungsweise ich würde mal sagen, die Ansprechpartner können, also die vom Kunden, der Kunde direkt kann einfach nochmal viel gezielter Fragen stellen und vielleicht nochmal ein bisschen mehr rauskitzeln, und da merkst du erst, dass die dann mit ihrer Leidenschaft rauskommen und auch richtig schön über diese Thematiken dann plötzlich reden können. Was ich jetzt zum Beispiel mit meinem, ich würde jetzt mal sagen, ich bin sehr generalistisch aufgestellt, Im Allgemeinen, aber dann halt spezialisiert aufs Recruiting und die Leute zu finden, zu identifizieren, zu gucken, okay, Schwerpunkte zu matchen und am Ende des Tages diese dann zu vermitteln zum Kunden. Und jetzt weniger, dass ich jetzt, ich kann dir jetzt kein Large Language Model aufbauen und erklären auf dem Whiteboard. Das ist in der Hinsicht nicht mein Job. Ja, da würde ich sagen, ist vielleicht das interessanteste Gespräch oder das, oder du hast ja auch gesagt, das schockierendste Gespräch.
Oder peinlichste oder sowas, ne?
Ja, also ich würde sagen, die peinlichsten Sachen sind eigentlich eher, wenn ich zum Beispiel etwas weitergegeben habe zum Kunden, wo ich auch mit dem Berater wirklich so besprochen habe. Ich habe das manchmal auch per E-Mail festgehalten, einfach nur, damit ich auch weiß, okay, du bist da und da verfügbar, du kannst vor Ort kommen, du hast die Bereitschaft, zumindest irgendwie andere Thematiken noch anzuschauen. Und dann hatte ich auch meinen Berater natürlich im Gespräch, der dann komplett was anderes erzählt hat. Der dann gesagt hat, wie vor Ort kommen, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Hauptsache erstmal reinkommen.
Wie stellen Sie sich das
erst
vor?
Erstmal Fuß in die Tür kriegen.
Ja, wie stellen Sie sich das vor, aus Hamburg jetzt hierher zu fahren, also nach Frankfurt zu fahren? Ja. Und da wird es dann halt schon interessant, wo ich dann im Boden versinke, weil ich natürlich vor meinem Kunden dastehe. Dann natürlich
das stelle ich mir echt.
Ja, das ist.
Weil er weiß ja genau, wenn er gerade. Wenn er diesen Satz ausspricht, weiß er schon, okay, das war's hier eigentlich. Dann können wir eigentlich sofort auf Stopp drücken und.
Was auch für eine miese Taktik, ne? Einfach darauf spekulieren, dass du entweder gar nicht mit ins Gespräch reinkommst oder halt einfach nur irgendwie an dir vorbeikommen wollen und mit dem Kunden reden wollen und da irgendwie dir dann einen vom Pferd erzählen. Ne? Ja, sieht krass.
Was ich auch schon öfter mal hatte, was leider halt auch ab und zu mal vorkommt, oder was heißt öfter? Ich hatte es jetzt zweimal, zum Glück. Ist, dass ich in einem Interview bin und das ist ein finales Interview, das ist eigentlich schon nur noch das Kennenlernen am Schluss.
Ja.
Und der Berater erzählt dann am Ende, ja, danke, dass ihr mir das hier alles präsentiert habt. Ich finde es super spannend. Ich würde mich freuen, in der Zukunft mal mit euch zusammenzuarbeiten. Aber ich habe jetzt schon ein anderes Vertragsangebot angenommen, beziehungsweise ein anderes Projekt und würde da jetzt erstmal gerne reinschnuppern oder beziehungsweise gucken, wie das läuft. Und sollte das dann nicht gut laufen, komme ich dann bei euch.
Unangenehm.
Okay, das ist auf jeden Fall unangenehm. Auf der anderen Seite gibt es ja nie eine Garantie und deswegen kann ich auch so einen Freelancer, der dann so mehrgleisig fährt und verschiedene Interviews gerade macht und überall sagt, nee, ich rede gerade mit keinem, sondern du bist da also wie, keine Ahnung, bei einem Date, nee, ich date keine andere oder so. und damit du dir irgendwie alle Optionen offen hältst. Oder ist das ein bisschen shady?
Ich glaube, ich kann den Punkt sehr gut nachvollziehen oder auch verstehen. Ich glaube, oder da bin ich fester Überzeugung, es ist einfach immer besser im Vornherein sozusagen, also vor allem mit mir jetzt als Mittelmann in der Hinsicht, das Ganze schon mal abzuklären. Ja. Dann weiß ich auch, manche Kunden reagieren gar nicht gut darauf und du hast dann verbrannte Erde hinterlassen und wirst zumindest bei dem Ansprechpartner nie wieder in ein Interview kommen.
Ja,
die werden genau wissen, wer du bist und was du bisher getan hast. Und es schlägt halt manchmal einfach nicht so gut ein. Und bei anderen würde ich dann sagen, okay, da kann man das vielleicht schon mal machen, zumindest mal für die Zukunft in Kontakt bleiben.
Ja.
Und spätestens würde ich dann halt am Anfang vom Interview sagen, ganz offene Karten spielen. Ich würde gerne das Kennenlernen trotzdem weiter bestreiten, weil ich finde, es ist ein super spannendes Projekt. Aber jetzt habe ich schon ein Projekt gefunden, was ich auch gerne machen möchte.
Makes sense, ja. Macht Sinn. Und was siehst du so in den, oder was denkst du, wird sich die Lage in den nächsten Monaten verbessern, verschlechtern? Sollten wir jetzt alle in die Festanstellung gehen, weil es jetzt keine Projekte mehr gibt? Oder ist es auch wieder nur eine Phase, wie so oft? Es geht irgendwann mal bergauf. Die Frage ist halt, wann? Was denkst du persönlich da so?
Also im Allgemeinen sehe ich schon sehr positiv auf die Zukunft. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauern wird, wie lange die Marktlage so andauern wird. Man muss natürlich auch politische Themen abwarten, also gerade jetzt wie die Wahlen, das wird bestimmt nochmal interessant. Zusätzlich dazu kommt es darauf an, wie sich manche Firmen oder Märkte auch entwickeln. Aber am Ende des Tages gibt es immer einen Markt oder eine Branche, in der es gerade läuft und es wird auch immer jemand, der sich weiterbildet und auch bestrebt ist, gut zu sein und auch richtig gute Arbeit zu liefern im freiberuflichen Markt, finde ich, wird immer ein Projekt finden. Ja. So weit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Ja. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Ja gut, das ist ja schon mal eine optimistische Grundhaltung, was ich da zugute heißen kann. Und ich denke auch, dass es gerade so eine Phase ist. Vielleicht will ich das auch nur, dass es eine Phase ist oder hoffe es nur. Und dass es dann auf jeden Fall ja baldig wieder bergauf geht. So ein bisschen. Was denkst du?
Wir hatten das Thema ja schon öfter im Podcast. Ich kann da gar nicht mitreden, weil ich halt mich irgendwie gefühlt ein halbes Jahr vor Corona selbstständig gemacht habe. Ich kenne es nur so, wie es jetzt ist. Ich freue mich auf die goldenen Zeiten, von denen wir immer reden.
Wann kommen die denn jetzt? Ja. Kommen die jetzt mal bald so?
Aber man kann zurechtkommen, sehe ich auch. So, ja. Also wie gesagt, ich kenne es nur so.
Guck mal, jetzt geben wir auch mal Patrick so irgendwie die Gelegenheit, auch Fragen zu stellen. Ihr müsst wissen, Patrick sitzt jetzt hier bei uns in der Mitte, also links von ihm Sebastian, rechts von ihm ich. Und dann wird er die ganze Zeit befeuert mit Fragen von links und rechts. Genommen, im wahrsten Sinne. Hast du irgendwie noch mal was auf dem Herzen oder irgendeine Frage oder so, dann hast du jetzt die Chance, etwas
jetzt die Chance, dass wir hier mal aus dem Nähkästchen plaudern, ja.
Ich glaube, was für mich immer ganz interessant ist, was ich auch eigentlich sehr viele Berater frage, vor allem wenn ich jetzt schon in der Beziehung dann auch mit denen stehe, was würde ihr sagen, was kann ein Recruiter besser machen, was habt ihr schon für Erfahrungen vielleicht mit Recruitern oder Dienstleistern jetzt in der Hinsicht gehabt?
Ich fände es nett, wenn du mich fürs Bewerbungsgespräch zu Hause abholst.
Weil Sebastian wurde schon mal zu Hause abgeholt von einem Recruiter.
Wow.
Ja, das habe ich auch gesagt. Aber das war kein Recruiter, das war Escort, das war ein anderer Service.
Ist auch eine Dienstleistung.
Ist auch eine Dienstleistung.
Ich finde es immer schon mal gut, wenn ich das Gefühl habe, da hat sich jemand. Natürlich, klar, ne, ist die Frage immer, in welcher Tiefe geht das? So viele von euch haben ja auch einfach dann nicht IT studiert, sondern was weiß ich, BWL oder keine Ahnung. Was hast du eigentlich studiert?
Psychologie,
okay, krass, ja.
Respekt.
Aber so, es ist immer, natürlich immer die Frage so, ne, inwieweit geht das, wenn man den technischen Hintergrund nicht hat? Aber ich finde es immer cool, wenn ich das Gefühl habe, jetzt die Person, mit der ich gerade telefoniere, hat sich auseinandergesetzt damit, was gesucht wird, was der Kunde machen will, technisch so, und ganz, haben wir ja auch schon öfter hier besprochen, ne? Ganz oft erleben wir halt oder haben wir das Gefühl, dass da jemand sitzt, der für Mindestlohn eine Liste an Telefonnummern gerade abklappert, und du merkst es dann daran, dass halt so die grundlegendsten Begriffe, die eigentlich jeder in der Branche kennt, zum Beispiel falsch ausgesprochen werden. Mhm. Ja, wir hatten hier das Beispiel Python und Python und Atlassian und Atlassian.
Ja, oder IPA.
Oder IPA, genau.
Sorry.
So, und wenn ich das Gefühl habe, dann habe ich halt so einfach wenig Vertrauen in die Person, mit der ich da gerade rede, weil ich denke so, okay, wie effektiv oder so, warum ruft die mich jetzt an, ja? Wie effektiv kann die Person jetzt einen guten Kandidaten finden, wenn es so an einem Grundverständnis einfach mangelt oder vielleicht nicht nur an einem Verständnis, aber auch an der Bereitschaft, sich daran einzuarbeiten. Mhm. Oder halt das Positivbeispiel wäre so, wenn ich das Gefühl habe, okay, da hat sich jetzt gerade jemand trotz sozusagen des vielleicht auch fehlenden technischen Hintergrundwissens, aber halt so im Rahmen seiner Möglichkeiten halt auseinandergesetzt damit, was geht in der Branche ab, was geht bei dem Kunden ab, was wird da gesucht. Und das lässt mich halt Vertrauen fassen dann so, ne, wenn ich merke, okay, die Bereitschaft ist einfach da, sich halt da einzuarbeiten, so, ne, das finde ich immer cool,
Finde ich ein wichtiger Punkt, vielleicht auch gut, dass du es sagst, vielleicht kann ich da drauf kurz eingehen, denn natürlich ist unser Beruf, so wie du auch schon sagst, es gibt wenige Leute in unserem Beruf oder in der Personalberatung oder auch im Recruiting generell, die dann wirklich aus der IT kommen, sondern viele haben wirklich, ich würde sagen sogar viele haben auch den Background in der Psychologie oder auch BWL dann oder auch gar nicht studiert, kann auch passieren natürlich, beziehungsweise würde ich auch nicht sagen, dass jemand deswegen schlechterer Recruiter ist. darauf kommt es gar nicht an. Man braucht eine Menschenkenntnis, man muss zuhören können, man muss sich in Thematiken vielleicht auch schnell einarbeiten können und ein sehr großes Interesse für das, was man gerade also rekrutiert, im Allgemeinen mitbringen. Sei das jetzt IT, es gibt ja auch Leute, die im Finanzwesen rekrutieren oder in der Automobilbranche oder gerade jetzt so Blue-Collar-Berufe, White-Collar-Berufe, das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Darauf würde ich, glaube ich, eingehen, dass da eine sehr hohe Fluktuation in unserer Branche ist, dass vielleicht auch viele Leute durch einen Quereinstieg da reinkommen. Und ich glaube, gerade das, was du beschreibst, sind Leute, die vielleicht gerade am Anfang stehen und sich da ausprobieren. Oder vielleicht auch, ja, es gibt natürlich auch Firmen, die da sehr viel Druck drauf setzen, wo man dann erstmal am Anfang durchtelefonieren muss und erstmal gucken muss, wie man in das Ganze reinkommt. Ich stimme dir aber zu, das technische Verständnis ist mega wichtig, das merke ich auch jedes Mal, allein schon in den Ansprachen, also wenn ich jetzt zum Beispiel Berater suche, also über, sei es über Seiten wie FreelancerMap, freelance.de, LinkedIn, Xing oder sonstige, also es gibt ja noch andere Wege sozusagen, es ist immer wichtig rausfinden zu können, okay, welche Sachen hängen mit was zusammen. Also so wie ich vorhin schon beschrieben habe, Java mit Spring Boot, das ist irgendwie so ein Ding, das kommt automatisch. Man weiß direkt, diese Sachen hängen sehr stark miteinander zusammen. Oder auch zum Beispiel die verschiedenen Testing-Frameworks. Okay. Da kann bestimmt der Pablos auch ganz viel davon erzählen. Und da hatte ich auch mal kurz da letzte Frage, die ich dem Pablos dann zum Beispiel gestellt habe, zu den Zertifizierungen. Weil manchmal ist nicht so ganz beschrieben vom Kunden, ich suche jemanden mit TDS1 oder CS1 oder T1, T1 und 2 sollte auch mit dabei sein. Und da hilft es dann manchmal schon, im Internet zu recherchieren oder auch die Berater zu fragen.
Ja. Ich glaube, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Also technisches Verständnis wahrscheinlich nicht mal unbedingt, aber einfach Bereitschaft dafür und Spaß daran, sich in neue Zusammenhänge einzudenken, die man jetzt vielleicht noch gar nicht kennt, mit denen man noch gar keinen Kontakt hatte. Das ist immer eine gute Eigenschaft, aber in eurem Beruf ganz besonders, glaube ich.
Kann ich zustimmen.
Also das wäre dann so der perfekte Recruiter, der dann so ein bisschen auf dich eingeht, auf der Technologien. Ein einfühlsamer, wir wollen einfühlsame Recruiter haben.
Ja, denn wir sind empfindliche, zarte Wesen, wir wollen umsonst sein.
Sonst noch irgendwie, willst du sonst noch was loswerden? Oder habe ich die Frage überhaupt beantwortet? Oder nur du, Sebastian?
Du hast ja nichts gesagt dazu.
Du schuldest noch.
Ja. Was war die Frage? Ja, jetzt mal ernsthaft, was war die Frage?
Die Frage im Generellen war eigentlich, was du von uns Recruitern sozusagen oder was du als Berater siehst, was man besser machen kann. Beziehungsweise vielleicht auch was du schon gesehen hast, was auch sehr, sehr gut war in einem Recruiter oder auch einem Personaldienstleister, das du gerne öfter sehen würdest.
Also eine der meiner schlimmste Geschichten, so die ich so in den letzten 10 Jahren erlebt habe, waren einfach so, dass einfach auch ein bisschen gelogen wurde, direkt oder indirekt, und du wurdest halt angelogen als Freelancer. Sei es, okay, du bist nur, wir stellen nur sie vor oder wir haben nicht mehr Spielraum beim Satz. Das ist, dann auf einmal fährst du über 3 Ecken, dass du 30% hättest locker hochgehen können oder sowas. Das glaube ich ist Thema Nummer 1 mit meinen ganzen Freelancer-Kollegen, mit denen ich quatsche. Und dann war auch einmal so eine Geschichte, fang schon mal an und wir holen dir dann den Vertrag. Dann bin ich einmal voll auf die Fresse geflogen, weil habe ich einmal einen Tag angefangen irgendwo und dann wurde das Projekt, einen Tag später wurde es eingestampft und Vertrag kommt noch und so, fang schon mal an und so. Und dann war das Projekt weg oder so und ich sage so, was passiert hier eigentlich? Ja? Okay, das auch, schreibe ich auf meine Kappe, nächstes Mal ein bisschen aufpassen bei sowas. Das waren so zwei Sachen, wie gesagt, die, wo ich sage, oh, okay, krass. Und dann, und dementsprechend wirst du dann immer misstrauischer. Ja, also so als Freelancer ist okay, in Anführungsstrichen jetzt, wieder so einer. Und dann erkennst du auch, okay, trennt sich die Spreu vom Weizen. Ne? Was sind so die, ich sag jetzt mal, mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeiten willst und welche dann eher nicht oder so. Und danach kam auch das, was Sebastian sagte, auch so ein bisschen so, die sich dann gar nicht so richtig mit deiner Person beschäftigen. Okay, vielleicht sind wir auch alle alles, wie sagt man so, irgendwie ganz besondere Wesen, wir Entwickler, und wir wollen alle, dass alle sich mit uns beschäftigen, und von diesen ganzen vielen Kandidaten sind wir die Nummer eins oder so. Vielleicht ist es auch ein bisschen utopisch bei der Masse an Kandidaten, dass sich je, dass der Recruiter jetzt so ein bisschen mal so ja, nachgefragt, ne? Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu, die Entwickler wollen vielleicht zu viel, weil es gibt so viele Kandidaten, so viele SUVs. Bei mir war einmal, ich hatte mit, vor ein paar Jahren hatte ich mal das größte Event in Frankfurt bezüglich Coding und so gehabt. Und dann hat man einen Recruiter aus Berlin angerufen, der so, ja, du machst doch hier das Event und so, das ist jetzt auch in Berlin, ne? Also richtig cool. Und das war halt ein ganz anderes Event. Und da wollte einfach nur irgendwas zum Event und irgendwas sagen oder so. Das war dann auch ein bisschen slimy. Da hat dann auch nicht geklappt. Das war so ein bisschen, und Negativbeispiele sage ich jetzt eher mal so ein bisschen. Dieses Flunkern so ein bisschen, vielleicht gehört es auch zum Job dazu, ich weiß es nicht. Strategie, ne? Also Marge sagt nicht, wie viel du verdienst und so. Und da kam auch schon mal beim Projekten mal was raus und so. Dann fand es mein Kunde gar nicht cool. Aber er hat damit angefangen, nicht ich. ja, auf jeden Fall fanden wir beides nicht cool. Und auf jeden Fall, ja, und positiv ist halt, ja, dass man aufeinander Verlass ist. Ne? Wenn die dann sagen, ey, hör mal zu, wir machen das schon, wir kriegen dich da rein. Und dann ist man aber, wenn dann etwas so was Positives passiert, ist man schon ein bisschen gebrandmarkt. Also ich war dann so gebrandmarkt, so okay, klappt eh nicht oder so. Ne? Und dann muss man auch wieder Vertrauen auch wieder aufbauen in die, sag ich mal, in diese Branche und in die Person oder in die Firma dahinter, wie auch immer. Das habe ich so ein bisschen bei mir gemerkt, dass dann so, ich sag jetzt mal, so, du hörst so dumm an, aber so einmal ein Wort, so, ey, ich mach das, und dann passiert es auch. Und das ist so ein bisschen, wo sich bei mir so die Spreu vom Weizen trennt, weil mit, in Anführungsstrichen, mit Recruitern haben wir viel zu tun. Ja, also man hat oft den Hörer, oder jetzt eher weniger, wegen der dynamischen Lage, den Hörer in der Hand oder die E-Mails flattern ein. Aber ja, und ich gehe auch mit dem ein, was Sebastian gesagt hat, so ein bisschen, dass wir uns so umsorgter fühlen.
Ja, oder einfach mal so, ich finde es auch immer schon mal ein schönes Zeichen, wenn einfach mal so ein, zwei Agenturen rufen einfach alle halbe Jahr mal an und sagen so, wir wollten mal gucken, irgendwie eine Verfügbarkeiten aktualisieren und so unsere Datenbank aktuell halten. Mhm. Finde ich immer schön irgendwie so. Mhm. Und ja, was ich auch sehr schön finde, muss ich sagen, du hast es vorhin schon einmal auch kurz angerissen, wenn der Recruiter sich auch einfach mit in den Termin reinsetzt. So. Mhm. Das finde ich schon auch immer ein nettes Zeichen. So. Also jetzt, so, ich verstehe das total, ne? Das ist irgendwie, ihr habt so viele davon und man kann sich nicht in alle reinsetzen. So. Und das ist wahrscheinlich ein unglaublicher Zeitfresser. Aber ich finde es auch immer irgendwie einfach so ein Zeichen des Respekts. Aber gleichzeitig denke ich auch immer so, ja klar, natürlich, wo bekommst du denn ein besseres Gefühl für den Kandidaten, als wenn du dir halt das Gespräch auch mit anhörst? Ne? Ja. Also finde ich auch mal ein sehr positives Zeichen, ja. Wenn du das Gefühl hast, okay, so da, nicht nur der Recruiter setzt sich jetzt gerade mit rein in den Termin, sondern ist auch wirklich dabei und nicht einfach nur Kamera aus, Mikrofon gemutet und macht was anderes und hört gar nicht zu. So, ne? Das finde ich schon auch immer ein sehr, also es lässt mich auch mal Vertrauen fassen, wenn ich denke, so okay, das ist einfach, ne, ist einfach Interesse da, so und ja.
Gibt es da bei dir verschiedene Stufen? Zum Beispiel ist gar nicht dabei, ist ohne Kamera dabei, ist mit Kamera dabei und engagiert sich auch im Interview dann?
Ja, weiß nicht. Also ich finde immer so, wenn dann ne Recruiter macht Einleitung, dann macht man selber das Gespräch mit dem Kunden, dann gibt es ja meistens immer noch irgendwie ein kleines Outro von euch. So. Und wenn ich dann in dem Outro höre, okay, der hat das Gespräch mitbekommen, der sagt jetzt irgendwas, nimmt jetzt auf irgendwas Bezug, was im Gespräch passiert ist, und ich merke daran, okay, es war halt wirklich, also zumindest wurde zugehört, ja, so, das finde ich dann immer einfach nett, so, muss sagen, so, das, ja, weiß ich nicht sonst, ja, das sind vielleicht die Abstufungen, ne? War voll dabei,
ja.
Hatte die Kamera und Mikro aus, aber man merkt am Ende, dass er auf was Bezug nehmen kann. Also muss er zugehört haben, ist Stufe 2, und dann Stufe 3 ist irgendwie, ja, am besten noch, ja, stellt dann im Outro nochmal eine Frage, die im Gespräch schon längst geklärt wurde, sodass du merkst, okay, hat auf jeden Fall gar nicht zugehört. Das ist dann Stufe 3.
Und Stufe 4 wäre dann, er macht das Interview für dich. Also,
all in Stufe Service. 0 dann.
Ja, ja.
Ja, ja, das war die eine Dame, die mich da zu Hause abgeholt hat für das Gespräch. Die hätte fast das Interview für mich gemacht. Die hat da ein Feuerwerk, aber oh, der hat Butter weg und so. Ich weiß nicht, was Mann. Der kann und hier, und nehmen Sie den unbedingt. Und das war auch voll cool.
Kann aber auch nach hinten losgehen. Da muss man den Kunden halt dann auch sehr gut kennen, muss ich sagen.
Ja gut, den kannte sie besser als ich, das kann ich nicht einschätzen. Ja, aber ja, es war auf jeden Fall mal was anderes.
Also ich glaube, das Wichtige, was man dazu vielleicht auch noch so aus meiner Perspektive mitgeben kann, da geht es wieder zum Punkt, den wir am Anfang hatten mit dem Kundenmanagement. Je nachdem, wie gut du deinen Kunden kennst, beziehungsweise wenn du einen sehr, sehr großen Kunden hast, dann wird es manchmal auch sehr schwierig, beziehungsweise wenn du einen distanten Kunden hast, muss man eigentlich sagen, wo du jetzt nicht den direkten Ansprechpartner vom Fachbereich kennst, sondern vielleicht nur über die HR dann mit dabei bist und mitspielst. Dann hast du schon eher das Problem, dass vielleicht die Ansprechpartner vom Fachbereich sagen, ich möchte auch gar keine externen mit da drin haben. Mhm. Und da sind dann auch uns die Hände gebunden.
Ja, weil, okay, klar.
Ja, die verweisen dann entweder auf die Compliance der Firma oder sie sagen halt selbst, okay, wir möchten unseren eigenen Eindruck schaffen. Was ich auch verstehen kann, wenn jemand halt sagt, er möchte mit dem Kandidaten allein, mit dem Berater allein. Weil am Ende des Tages, wenn er zum Beispiel ein Festangestellter ist, dann ist es am Schluss auch der Mitarbeiter.
Mhm.
Dann ist es wichtig, dass er performen kann oder auch mit der Person sich gut verstehen kann, wenn jetzt kein anderer mit dabei ist.
Ja. Also ich habe das Thema halt auch schon aus der anderen Richtung mitbekommen. Ich habe auch schon Kandidaten gesucht über Recruiter. Und was ich halt immer saugerne gemacht habe, war halt einfach nach dem Gespräch den Recruiter anzurufen und zu sagen, wie fandst du denn jetzt den Kandidaten so? Du hast viel mehr Erfahrung als ich. Du kennst viel mehr Kandidaten. Du hast viel mehr Bewerbungsgespräche mitbekommen. Würdest du den jetzt an meiner Stelle nehmen oder nicht?
Hm.
So, und das kannst du halt nur machen, wenn der Recruiter sich halt auch wirklich aktiv ins Gespräch eingebracht hat oder halt zumindest zugehört hat. So, ne? Und klar verstehe ich, natürlich gibt es die Fälle, wo die Leute sagen, nee, geh mir raus mit externen in dem Gespräch, will ich nicht, will das alleine machen. Aber als ich in der Situation war, habe ich es genau andersrum gemacht, weil ich eben halt einfach sozusagen Wert auf eure Einschätzung lege, ja, und sage, okay, jetzt bezahle ich schon jemanden dafür, dass er mir einen Kandidaten sucht, dann will ich auch irgendwie seine fachliche Einschätzung oder na, vielleicht nicht mal unbedingt Fach, aber seine menschliche Einschätzung zu dem Kandidaten haben, ne? So, würdest du das jetzt machen oder nicht, so, ne? Vielleicht auch im Vergleich, da macht man mal 3-4 Gespräche, so, ne, wen fandst du denn jetzt am besten? Und ja, da einfach von eurer Erfahrung auch profitieren.
Ja, ich würde sagen, das ist bestimmt auch ein sehr großer Benefit, den wir noch mitbringen können, also jetzt den Kunden gegenüber vor allem auch. Wir haben mit dem Kandidaten natürlich ein bisschen unvoreingenommener gesprochen, vielleicht wenn jemand auch einfach nur ein bisschen zurückhaltender ist oder schüchterner ist oder vielleicht jetzt für dieses Interview ein bisschen Muffensausen hatte, weil es für ihn ein wichtiges Projekt war. Oder er verspätet in den Termin kam, weil die Bahn zu spät kam oder sonstiges, dann ist es für uns einfach wichtig einschätzen zu können, okay, der war normalerweise nicht so. Ich kann dann auch dem Kunden weitergeben, die Mitteilung geben, der verspätet sich, es ist alles in Ordnung, ich kann den Kandidaten beruhigen, den Kunden beruhigen und so sehe ich mich auch in dieser Mittelmannsaufgabe, dass ich da sehr gut vermitteln kann und diese Wogen glätten kann auch manchmal.
Ja.
Wo es vielleicht gar nicht sein müsste, also wo es einfach nur der Situation und nicht der Sache an sich
ist. Und ist ja auch gut, ich meine, eine zweite Meinung hilft da ja immer so, ne? Also wenn man Dinge vielleicht einfach falsch einschätzt, weil man den Kandidaten eben dann auch nur sehr punktuell erlebt und du hast ihn vielleicht schon in 3-4 Gesprächen erlebt und kannst vielleicht einfach besser einschätzen, weil du die Person besser kennst. So.
Ja, vielleicht von der Berater- oder Kandidatenseite aus jetzt, wir sind natürlich auch so, dass wir sehr gut wissen, wie man jemanden präsentieren kann beim Kunden, könnte man eigentlich sagen. Also wir können sozusagen dann das Profil oder die Person an sich sehr gut verkaufen. Also ich frage ja auch gezielt Fragen, die dazu helfen, ein Profil auch vorzuheben, beziehungsweise am Ende des Tages auch wirklich sagen zu können, okay, hey, der ist es, der ist der Berater oder das ist die Beraterin, die ihr braucht jetzt für das Projekt, um das umzusetzen, aus dem Grund von, und dann habe ich meine Punkte, die ich aus dem Gespräch, aus diesem Qualifizierungsgespräch habe und kann das Ganze auflisten und auch vor allem, wenn ich dann danach, nach den Interviews, nochmal mit dem Kunden ins Gespräch gehe und er sagt dann zum Beispiel einen Kritikpunkt, den er jetzt bemerkt hat oder ist sich noch nicht zu 100% sicher und es ist nur so eine, es fehlt nur noch so dieses i-Tüpfelchen obendrauf, damit die Waage sozusagen sich zum Kandidaten hin wendet und da kann ich dann halt einlenken und sagen, okay, hey, ich habe wirklich den auf Herz und Nieren geprüft, ich weiß, dass zum Beispiel derjenige einen guten Background hat. Ich kann auf jeden Fall auch sagen, also da habe ich halt meine Benefits, die ich mitgeben kann und auch so ein bisschen meine Argumentationsgrundlagen. Deswegen, je mehr man am Anfang auch erzählt, auch im Gespräch mit mir dann, desto besser ist es hinten raus.
Ja, glaube ich.
Habe schon mal meine Geschichte erzählt mit dem Berater, den ich hatte im Interview. Habe ich das schon mal erzählt? Ich hatte es einmal gehabt in meiner Karriere, glaube ich, dass jetzt ein Recruiter bei mir im Call mit dabei war. Und das war auch der Call, den ich dann abgebrochen habe. Also, so richtig quer.
Hast du einmal gehabt, oder was?
Ja, das ist so richtig quer gegangen, das Gespräch. Und ich habe gesagt, wir machen jetzt hier Stopp und wir brechen jetzt ab und so. Und da war aber auch der Recruiter auf meiner Seite und so. Und dann.
Wie oft erlebst du das, dass der Kandidat das Gespräch abbricht oder der Kandidat derjenige ist, der Nein sagt?
Boah, das hatte ich ganz selten, bisher. Ganz selten. Ich hatte das einmal ganz am Anfang der Karriere, sage ich jetzt einmal. Das war eine meiner ersten Positionen, die ich im Freiberuflichen überhaupt besetzen durfte, sage ich mal. Da wurde ich so reingebracht in das ganze Thema. Und da war es so, dass der Kandidat von sich aus selbst im Gespräch dann gesagt hat, das ist überhaupt nicht das, was ich euch bieten kann. Und ich sehe mich da auch zu 0% jetzt
vielleicht,
in dieser
vielleicht
Position.
Vielleicht war er das, vielleicht kennt ihr euch.
Nee, bei mir war das...
Der Pavlos war es nicht, das kann ich versichern. Ja. Aber es war auch nicht mal unbedingt, dass ich ihm das Falsche vorgestellt hätte, sondern es wurden einfach verschiedenste Erwartungen durchgemischt. Und manche Thematiken waren vom Kunden noch nicht an mich getragen. Und dann aber auch gleichzeitig hatte ich natürlich Themen auch noch so unerfahren, wie ich war, halt noch nicht richtig vorgestellt, so wie ich das jetzt heutzutage machen würde. Also definitiv würde ich einiges auch anders machen als am Anfang.
Klar, ich meine, das für Erfahrung gibt es keine Abkürzung, sage ich immer. Oder hat irgendjemand schlaues Menschen mal gesagt. Boah, haben wir jetzt busy hier gelabert die ganze Zeit?
Ja, Stunde 20 ist auf der
okay.
Uhr. Ist ein Contender für die längste Folge bisher.
Habt ihr eure Biere getrunken? Also meine Fanta ist leer.
Ja, ich bin noch nicht ganz durch.
Ich wollte nur klären, ob wir jetzt noch feiern gehen oder so, wenn ihr schon gut gelaunt seid oder nicht. Oder müssen wir noch mal ein bisschen was nachspülen? Haben wir alles so langsam durch? So?
Ja, wie fühlt ihr euch? Ganz kurz über unsere definitiv nicht mit der Hilfe von AI erstellte
Liste.
Interviewfragenliste, ob noch irgendwas ganz Spannendes.
Aber ich bin ein bisschen stolz auf uns, weil wir haben diese Liste kaum gebraucht, oder?
Ja, irgendwie, ne?
Also
ich weiß nicht, haben wir das schon? Weiß ich nicht. Ich frage sicherheitshalber nochmal. Hast du eine Vorliebe irgendwie? Vermittelst du lieber Freelancer oder lieber Festangestellte oder ist dir egal? Oder sagst du, die Unterschiede sind gar nicht so groß? Oder?
Und warum?
Okay, also im Allgemeinen
wenn ja, warum?
Ist es ja so, dass ich sowieso auch viele verschiedene Vertragsarten vermittle. Also ich mache die Festanstellung, das war das Erste, was ich gemacht habe auch. Neue Mitarbeiter in der Festanstellung zu finden und dann auch zu vermitteln. Zusätzlich dazu kamen dann die Freiberufler, beziehungsweise das Contracting, wie man es so bei uns so schön nennt.
Habe ich auch schon mal gehört, den Begriff.
Ja. Dazu kam jetzt auch noch dann die Arbeitnehmerüberlassung. Mhm. Das ist nochmal ein ganz neues Thema. Da habe ich mich auch vor dem Gespräch hier schon mal kurz mit Pavlos ein bisschen dazu ausgetauscht.
Ja.
So ein paar Vor- und Nachteile davon vielleicht nochmal.
Habt ihr Vorgespräche ohne mich gemacht, oder was?
Ja, wir haben ja auf dich gewartet.
Ja. Okay. Ich war zu spät, sorry.
Und ich würde sagen, mir liegt das freiberufliches Contracting einfach am meisten. Ich finde es aber schön, also es ist wie wieder dieses 360-Grad-Recruiting, so ein bisschen Abwechslung zu haben, weil jetzt nur jeden Tag Contracting zu machen und jeden Tag Vollgas geben, es ist ein sehr schnelles Geschäft. Es hat auch sehr viel mit Ausprobieren, mit Ablehnung, mit man muss schauen, wo, in welche Richtung tendiert man, welche Berater kann man jetzt gerade wirklich auf dem Markt finden, und es gibt auch einfach so Phasen, wo du dann für eine Woche oder zwei findest du keinen Berater für diese Position, mhm, und plötzlich kommen von heute auf morgen 5 oder 6 perfekt passende, die du genau für diese Position oder für dieses Projekt dann hast. Oft hängt es dann auch damit zusammen, dass das Projekt dann in dem Moment nicht mehr offen ist. Ja, und so sieht man schon auch Trendphasen im Markt, sodass mal verschiedenste Trends kommen. Jetzt öfter mal höre ich so Sachen wie Playwright, habe ich gehört, beim Testing-Bereich jetzt zum Beispiel. Oder dann Tosca kommt auch sehr oft. Ja. Das jetzt mal für den Testing wegen Pavlos, weil der ja aus dem Testing auch unter anderem kommt. Aber ich finde es auch schön, dann die Festanstellung zu machen, weil du hast dann eine längere Betreuungsphase. Mhm. Also bei der Festanstellung ist die Betreuungsphase viel, viel größer, bevor der Vertrag unterschrieben wird.
Mhm. Und bei logisch, man committet sich ja auch anders. Ja.
Richtig, genau.
Ich find den Deal auch fairer bei den Freelancern, weil letztendlich du vermittelst jemanden und du verdienst pro Stunde mit. Und wenn einfach der Kandidat wieder aus dem Projekt rausgeht, dann verdienst du auch nicht mehr mit, und so ist für alle Seiten fair. Wenn du jetzt eine Festanstellung vermittelst und keine Ahnung, wahrscheinlich nimmst du irgendwie eine Provision aufs erste Jahresgehalt oder so, würde ich jetzt mal vermuten, ohne das genau zu wissen, aber und der Kandidat stellt sich irgendwie, keine Ahnung, als totaler Flop heraus und geht nach 3 Monaten wieder, dann ist es halt einfach für den Kunden, für den Auftraggeber in dem Moment einfach ein schlechter Deal gewesen, ja. Und wenn ein Freelancer aber nach 2 Monaten wieder rausgeht aus dem Projekt, so, dann hast du auch nur 2 Monate lang mitverdient pro Stunde, so, ne. Es ist irgendwie, ich finde immer so ein bisschen der fairere Deal, oder ich finde irgendwie im Freelancing-Bereich macht es mehr Sinn, einen Recruiter einzubinden als in der Festanstellung, so. Ich habe auch schon mal eine Agentur, mit der ich zusammengearbeitet habe, gefragt, ja, was machen wir denn jetzt, wenn der Kandidat einfach in 6 Monaten wieder weg ist, sei es, weil wir ihn nicht gut finden oder weil er gehen will, oder was machen wir dann? Kriegen wir dann irgendwie Geld zurück oder so? Wie läuft es dann? Ja, und das, so, ja, da können wir mal überlegen, irgendwie, ne, vielleicht machen wir dann einen Rabatt auf die nächste Vermittlung und so. Ja, will ich dann überhaupt noch eine nächste Vermittlung haben, wenn es schon einmal schief gegangen ist? So, keine Ahnung, ne? Von daher finde ich auch immer so irgendwie, meine persönliche private Meinung, im Freelancing macht es einfach viel, viel mehr Sinn als in der Festanstellung.
Also, aus meiner Perspektive, ich kann vielleicht verstehen, deinen Punkt verstehen in der Hinsicht. Muss aber auch sagen, dass du natürlich einen viel höheren Aufwand hast in der Festanstellung, jetzt am Anfang jemanden direkt zu finden und dann auch wirklich zu überzeugen, weil du suchst meistens nicht Leute, die gerade frei auf dem Markt
verfügbar sind. Weil du jemanden rauslösen musst aus einem.
Genau. Ja. Und du musst jemanden halt, wie gesagt, von Anfang an schon mit der Nachricht catchen, dann überzeugen im Qualifizierungsgespräch, dass das jetzt genau die richtige Position für ihn ist. Zusätzlich dazu musst du ihn gut beim Kunden präsentieren. Der muss die, und das sind manchmal sehr viele Interviewprozessschritte, also die Prozessschritte sind ewig lang manchmal. Ja. Vor allem in größeren Konzernen kann es sein, dass du manchmal auch du hast einen Auftrag bekommen bis Vertragsabschluss, hast du dann wirklich 6 Monate manchmal.
Okay, krass.
Ja. Das würde ich jetzt auch sagen, eine Ausnahme, dass es 6 Monate sind. Aber es kann natürlich schon mal sein, dass du länger an einem Prozess rekrutierst. Und da ist dann wirklich die Sache, du setzt ja vielleicht auch 1, 2 Recruiter ab oder einen Recruiter, einen Account Manager oder einen 360-Grad-Recruiter, die dann wirklich an dieser Anfrage arbeiten und auch einen gewissen Anteil ihrer ganzen Arbeitszeit da reinlegen. Ja. Und in der Zeit ist natürlich die große Sache, in unserer Branche gibt es verschiedene Modelle. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel erfolgsbasiert, also 100% erfolgsbasiert, bedeutet, sobald der Kandidat dann unterschrieben hat, erst da wird das Honorar dann auch fällig.
Ja.
Ist aber auch ein großes Risiko, weil du natürlich an manchen Anfragen, kann sein, die Konkurrenz ist schneller, du hast aber schon 2 Monate dran rekrutiert, dann hast du natürlich ein Minus, das du aufholen musst. Also so muss man auch unsere Branche ein bisschen verstehen, dass man natürlich, wenn wir nur Exklusivanfragen bekommen würden und die auch immer schnell besetzen können, wäre das eine einfache Sache.
Ja, Ja, aber es wäre für mich noch ein Grund mehr, eigentlich Freelancing besser zu finden, weil ich dann, es ist einfach das schnelllebigere Geschäft, ne, ist irgendwie so, wenn ich schon höre 6 Monate, so, dann denke ich, oh, wie zäh muss das denn sein? Ja. So, wenn ich jetzt Recruiter wäre, würde ich was, ich mache nur Freelancing, so, lass mich in Ruhe mit diesen langen Prozessen, ich will nur das Schnelllebige machen.
Ja, klar, aber du musst ja, glaube ich, auch so wie so oft deine Einkommensströme als Firma so ein bisschen verteilen, ne, so ein bisschen Freelance, ein bisschen festangestellt, ein bisschen, wie sagt man das, ANÜ oder so, damit, ne, du weißt auch gar nicht, wie die Märkte sich und so. Deswegen glaube ich schon, so eine breite Aufstellung kann, ich kann es verstehen.
Ist ja kein Problem. Ich mache nur Freelancing, du machst nur Festanstellung, ist ja kein Thema.
Okay, und Patrick macht dann ANÜ. Gut, genau, okay. Ja. Ja, deswegen kann ich das schon verstehen, dass ich sage, okay, wir müssen ein bisschen verteilen und so. Ja, ein bisschen so switchen. Und das bei so großen Konzernen, das Investment halt viel größer ist, weil einfach das Festangestellten-Game ist ja viel langlebiger, ne, viel ne, langer Atem und so. Bei Freelancer, tak, tak, 2 Calls, 3 Calls und dann bist du vielleicht schon geplaced oder so. Ne? Und das kann dir als Festangestellter in den seltensten Fällen passiert ja sowas.
Aber wir haben auch ein paar Kunden, muss ich sagen, bei denen ist es fast sogar besser wie bei manchen Freiberufler-Projekten sozusagen, ja, vom Prozessschritt her. Mhm. Also die Kunden sind einfach super committed, die sagen, oder die kennen wir auch schon sehr, sehr lange und haben die natürlich auch ausgebaut.
Ja.
Und die sagen dann, ja, hey, ich brauche jetzt einen neuen Mitarbeiter, zum Beispiel brauche ich jetzt einen Cloud-Architekten mit AWS, Node.js oder sowas, ja, in der Richtung. Und dann kann es auch sein, dass der Prozessschritt innerhalb von, also wenn ich jetzt direkt jemanden finde, oder wir sogar jemanden verfügbar haben, auch in unserer Datenbank direkt, der jetzt sofort auch anfangen könnte, dann kann es sein, dass wir innerhalb von wirklich so 1-2 Wochen oder auch die schnellste Vermittlung, würde ich jetzt mal sagen, bei mir waren, glaube ich, 4 Tage in der Festanstellung. Ja.
Wow.
Was für die Festanstellung super sehr, schnell, sehr viel schnell ist.
Mhm.
Der hat dann nicht nach 4 Tagen angefangen, aber nach 4 Tagen war Vertrag unterschrieben und hat dann auch direkt in der nächsten Woche angefangen.
Jetzt wollen wir nochmal mit Anfragen. So, was war denn vielleicht deine oder eure skurrilste Anfrage, wo du sagst, okay, krass, wie sollen wir das jetzt machen? Irgendwie, keine Ahnung, Tech-Stack, Kobold-Entwickler, Version, irgendwas.
Oder 15 Jahre Erfahrung mit Playwright.
Ja,
das Framework gibt es seit aber 3 Jahren.
Oder also wo du sagst, oh, das wird jetzt hier voll die Challenge, da jemanden zu finden. Oder vielleicht auch so ein cooles Erlebnis, krasse Anfrage und wir haben es aber gewuppt.
Ja, also ehrlich gesagt habe ich das sehr häufig. Gerade so Sachen wie krasse Anfrage oder hätte ich nie gedacht, dass ich sowas jemals, also dass ich das mit der Person auf jeden Fall auch besetzen kann.
Okay.
Ein konkretes Beispiel wäre da jetzt zum Beispiel, ich habe einen Mainframe-Entwickler gesucht.
Okay, krass,
und
Feierabend.
Also schon einfach so COBOL und so weiter und so fort, alles, was man sich halt vorstellen kann.
Ja.
Und ich habe...
Hast du den aus der Rente zurückgeholt oder was hast du gemacht?
Das ist das Thema. Der Kunde hat halt auch gesagt, dass er natürlich jemanden braucht, der vielleicht frischen Wind in die Abteilung bringen kann.
Das ist gut. Also
indirekterweise haben wir jemanden gesucht, der ein bisschen jünger ist, so im mittleren Alter,
ja,
der da wirklich auch ein bisschen das Ganze vielleicht auch moderner mit einem neuen Kopf sozusagen aufsetzen kann.
Ja.
Und ich habe wirklich jemanden gefunden, der 35 Jahre alt ist, der das Ganze...
Ich sag das immer wieder, studieren, COBOL lernen, du hast ausgesorgt für den Rest deines Lebens, wirklich.
Geil.
Ja, aber selber Respekt. Auch in der Festanstellung habe ich auch jemanden gefunden, der Anfang 30 war, auch als Mainframe. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Mainframe mein Hauptaugenmerk ist,
ja,
aber ich finde es ein spannendes Thema. Ich habe mich da eingearbeitet und das hat auch eine Weile gedauert zu verstehen.
Hast du dir zu Hause im Keller mal selber eins hingestellt und so ein bisschen experimentiert?
Genau, so einen alten Z14, 15 habe ich mir kurz mal rausgezogen.
Geil. Ja, okay, dann ist das jetzt für alle Leute, die Mainframe Entwickler brauchen, bitte an Patrick.
Ja.
Das ist jetzt der Mainframe-Spezialist.
Also im Generellen ja egal, was man braucht.
Ja, ja, klar.
Also.
Entschuldigung, wir brauchen noch einen Lochkartenstanzer.
Jetzt wird's. Das ist auf jeden Fall.
Ja, das ist das Zeichen jetzt.
Das ist das Zeichen aufzuhören. Es war schön mit euch, aber Gäste müssen auch mal gehen. Ach nee, Spaß. Also. Ja, ja, war auf jeden Fall.
Wir gönnen uns jetzt noch schöne Pizza.
Ja, wir gehen jetzt erstmal wahrscheinlich in Cimino eine fette Pizza reinballern.
Die drei kleinen Nerds.
Ja. War cool, vielen, vielen Dank.
Also ich Patrick, möchte euch also auch nochmal von Herzen
erster danken. Gast, eine Ehre. Das, danke, dass du es mit uns...
unterbricht doch den Gast nicht, sorry, wo er sich gerade bei uns bedanken will.
Ja, tut mir leid. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir.
Also ich möchte mich auf jeden Fall herzlich bedanken für die Einladung schon mal von euch beiden. Es war sozusagen eine sehr große Freude auch, dass ihr mich angesprochen habt, gerade weil wir uns ja jetzt auch schon eine Weile kennen, Pavlos. Ja. Aber auch dich kennenzulernen war jetzt echt was Cooles und auf dem, wie es gelaufen ist, hat es auch wirklich Spaß gemacht. War auch so für mich mein erster Podcast, in dem ich jetzt drin sitze. Und natürlich freut man sich da immer wieder was Neues kennenzulernen.
Ja. Wir freuen uns auch sehr, dass du da warst. Und was wir dir nicht verraten haben, wir sind gerade live. Nein.
Nee. Richtiger Schock, ey, der arme Patrick.
Ey. Ja, on air.
Nee, auf jeden Fall. Danke. Cool, dass du das mit uns gemacht hast. Jetzt hier die Reise, jetzt erste Gast. Und wir wollen das Format auch weiterführen an die Zuhörer da draußen. Also jede zweite Folge wird ein Gast kommen. Die andere zweite Folge ist dann wieder ein langweiliges Thema. genau.
Oh Mann, ey.
So viel dazu. Auf jeden Fall danke, danke, danke an dich, an die Zuhörer. Ich glaube, längste Folge, haben wir Rekord geknackt oder was?
Ja, wir gehen auf die 100 Minuten zu, ich glaube schon, ja.
Okay, krass. Wow. Okay, ja. Und ja, und vielleicht auf ein baldiges, Patrick, vielleicht dann mal wieder so.
Lieben gerne. Für jeden, der natürlich Projekte sucht, darf sich gerne bei mir melden. Ja. Also gerade über LinkedIn, Xing, ich bin das immer erreichbar.
Genau, wir werden das auf jeden Fall auch in den Shownotes erwähnen.
Lieben gerne.
Es wird entsprechende Post geben auf LinkedIn und so weiter. Das werden wir auf jeden Fall schon ein bisschen auch Werbung machen, auch für dich natürlich.
Du kannst auch gerne nochmal deine Handynummer ans Mikrofon hauchen, wenn du
ja,
möchtest.
Ja, also das kann ich gut, so Handynummer rausgeben, die man nicht rausgeben sollte. So, ja, das habe ich schon mal gemacht. Okay. Ja, danke. Das war's dann schon, oder?
Ich glaube, das war's.
Auf Pizza essen.
Jo, bis dann. Okay. Ciao.
Ciao.
Ciao.